90er Mega Mix.
Der Vorarlberger der Woche. Der Podcast. Spannende Gäste aus dem Ländle. Im Talk mit Sandra Tasek.
Hallihallo zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute im Podcast. Und ich habe heute einen Gast bei mir im Studio. Mit dem rechnet bestimmt keiner von euch. Stell dir mal ganz kurz vor. Schön, dass du da bist, Simon.
Hallo Sandra, freut mich, dass ich da sein darf. Ich bin der Pater Simon Blankenstein aus Höchst und bin Priester, katholischer Priester.
Wahnsinn. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit einem Priester oder einem Pater, wir gehen gleich nachher auf die Unterschiede ein, ein Interview führe. Mega schön, dass du da bist, dass du die Zeit auch genau hast. Und wir fangen einmal jetzt ganz von vorne an. Mich würde nämlich sehr interessieren, wie so dein Werdegang verlaufen ist. Also in welche Schule bist du gegangen und was wolltest du so früher jobmäßig als Kind, als Teenager eigentlich werden?
Also ich bin ganz normal eigentlich in die Volksschule und dann in die Hauptschule gegangen. Und dann habe ich nicht so wirklich gewusst, was ich eigentlich machen möchte, aber ich habe gedacht, ja gut, ich gehe in die HTL. Weil mein Bruder ist damals so in die HTL gegangen und dann haben wir gedacht, ja, das könnte mir passen.
Ja.
Und dann bin ich aber ziemlich schnell mal drauf gekommen, das ist nicht das, was mir so entspricht. Dementsprechend sind da die Noten gewesen.
Okay.
Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich einfach nur das erste Jahr mache, weil zusätzliches Jahr hätte man sowieso machen müssen, ob jetzt ins Poly gehst oder was nicht was, und dass ich dann eine Lehre mache. Und dann bin ich zur Alpla gegangen und habe dort die Lehre als Kunststofftechniker gemacht.
Also so ein Traumberuf wie Tierarzt, wie wir Mottler immer haben oder so, sowas hat es bei dir gar nicht gegeben?
Nein, das habe ich eigentlich nie wirklich gehabt.
Und wie lange hast du denn diesen bei der Alpla diesen Job gemacht?
Also eigentlich habe ich nur die Lehre gemacht, das sind 4 Jahre gewesen.
Ja.
Und während der Lehre habe ich irgendwie schon gemerkt, ja, aber ich glaube, in dem Beruf wäre ich nicht alt. Also es hat schon gepasst, es hat mir gefallen, aber ich wusste, ich kann das jetzt nicht ein ganzes Leben lang machen. Und dann habe ich die Lehre gemacht und danach den Zivildienst angefangen und habe mich aber dort eigentlich schon dazu entschieden, dass ich dann die Matura noch nachholen möchte. Und im Zivildienst ist dann aber auch das Ganze aufgekommen, dass ich eventuell Priester wäre und hin und her. Und so habe ich dann eigentlich nach der Lehre noch, ich weiß nicht, was es gewesen sind, vielleicht 2-3 Monate oder so geschafft, halt bis zum Zivildienst. Und dann habe ich aber während dem Zivildienst dann gekündigt.
Das heißt, du warst sehr, sehr jung, als es die Richtung Kirche gezogen hat.
Ja, also ja, wo das so angefangen hat mit der Entscheidung, bin ich vielleicht so 19 oder 20 gewesen. Und mit 21 kann ich mich dann dazu entschieden, ja.
Sind deine Eltern sehr religiös? Also bist du früher als Kind viel mit in die Kirche gegangen oder gar nicht?
Eigentlich gar nicht, nein. Also halt, ich habe schon so, ich sage jetzt mal, der normal katholische Werdegang durchgemacht. Also halt Taufe, Erstkommunion, Firmung. Aber wir sind eigentlich nur so Zwienächte in Kirche. Also wir sind jetzt nicht so die jeden Sonntags Kirchgänger gewesen oder so.
Ja, das heißt, du hast ganz normal deine wilden Teenager-Zeit erlebt, bist wahrscheinlich fortgegangen, hat vielleicht mal was getrunken und so. Und was ist denn passiert? Wo hat es denn so einen Schlüsselmoment gegeben, wo du gesagt hast, es geht für mich jetzt in eine andere Richtung?
Also für mich ist eigentlich, also es hat ja damit angefangen, dass ich zuerst mal wieder zum Glauben gefunden habe. Also ich habe schon immer irgendwie an Gott glaubt, das schon. Aber wir sind jetzt nie so in die Kirche. Und ich kann mich erinnern, für mich ist in die Kirche gehen immer einfach langweilig gewesen. Also ich habe es dann kaum erwarten können, bis Christmette wieder fertig war.
Ja.
Weil ja, das ist einfach langweilig gewesen. Und so bin ich dann auch danach eigentlich nie mehr in die Kirche gegangen und bin bis 18, ja halt, wie soll ich sagen, nach heutigem Standard normal aufgewachsen. Also wie du siehst, auch fortgegangen und natürlich auch oder relativ viel Alkohol getrunken. Und dann mit 18 circa hat mir eine gute Bekannte hat mich immer wieder gefragt, ob ich nicht mit möchte zur Jugendmesse nach Luschen und zum Pfarrer Thomas Sauter, weil der hat damals, oder das macht er immer noch, am Sonntagabend zur Jugendmesse, wo halt auch ein Jugendchor singt und spielt, das heißt, man hat auch jugendlichere Lieder und auch er bemüht sich, dass er auch in der Predigt zum Beispiel, dass er auf Themen eingeht, die halt für Jugendliche interessant sind oder irgendwie wichtig sind. Sie hat mich sicher bald jeden Sonntag gefragt, ob ich nicht mitmag und ich habe ihm gesagt, nein, keine Lust oder keine Zeit. Oder.
Ja.
Und irgendwann haben wir dann gedacht, mal, vielleicht wenn ich einmal Ja sage, dann ist es endlich still. Und dann bin ich mitgegangen und gesagt, ja gut, du hast was, also heute gehe ich mal mit.
Ja.
Und das ist dann aber eigentlich so, zumindest was der Glaube betrifft, so das Schlüsselerlebnis gewesen. Weil ich bin dort eben in die Mers und bin dann draufgekommen, hey, Kirche ist doch nicht so langweilig, wie ich das immer gedacht habe. Also es hat mich dort schon, so vor allem auf Musik, muss ich sagen, hat mich irgendwie so, aha, ja, dass halt nicht nur aus dem Gotteslob die Lieder singst, sondern auch irgendwie eine flottere, modernere, auf Englisch oder halt was einfach so, was auch für die Jugend irgendwie ansprechend ist.
Ja.
Und dann natürlich auch der Pfarrer Thomas so, ja, seine Person, wie er das so gemacht hat. Das
heißt, du warst dort und hast eigentlich direkt so positive Eindrücke mitgenommen, dass du gesagt hast, ich schaue mir das jetzt auch noch ein zweites Mal und ein drittes Mal an.
Ja, eigentlich schon. Also ich bin dann danach, jetzt bin dann nicht gleich wieder am nächsten Sonntag gegangen, aber natürlich hat mir die Bekannte danach gefragt, ja und wie hat es dir gefallen?
Ja.
Und wo sie gehört hat, dass es mir halt doch gut gefallen hat, ist sie halt natürlich, ja, oder hat sie noch mehr Feuer gefangen und hat dann halt danach auch wieder gesagt, ja komm, es hat dir doch gefallen, gang doch wieder mit.
Ja.
Und dann bin ich vielleicht, ich weiß es nicht, 3-4 Sonntage nicht gegangen und dann wieder mal mitgegangen und ab dort eigentlich schon ziemlich regelmäßig, ja.
Wie war das denn früher als Kind in der Schule, der Religionsunterricht? Hat da das was gegeben oder war das einfach nur, ja mein Gott, dass man eins im Zeugnis hat? Oder ein Eins mehr im Zeugnis
ja,
hat?
Ja, eigentlich schon eher das Zweite. Also ich kann mich jetzt an nicht viel Prägendes erinnern. Mhm. Also schon dort und da so schwache Erinnerungen aus dem Religionsunterricht.
Ja.
Aber jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, boah, das...
Okay. Und gut, jetzt warst an deiner Sonntag bei diesem Jugend, wie sagt man noch einmal, Gottesdienst?
Ja, Jugendmesse, Jugendgottesdienst.
Genau. Und dann, wie kam es denn dazu, dass du sagst, ich will das beruflich machen? Ich will die Leute an die Hand nehmen.
Also gut, das ist dort noch weit weg von dem Schritt. Das hat irgendwie... Also auf meiner Liste, was ich eventuell in meinem Lehrer durchkönnte, ist Priester, dass ich überhaupt nicht draufgestanden. Also Aha. Das ist gar keine Option am Anfang für mich, an das habe ich gar nicht gedacht.
Das heißt, du hast die Lehrer unter Anführungsstrichen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das richtig betiteln soll, aber unter Anführungsstrichen normal weitergelernt, nur mit dem Zusatz, dass du am Sonntag dort bei dieser Gemeinschaft mit dabei warst.
Genau, am Anfang schon, ja. Mhm. Und dann... Ja, denn man guckt dann halt so mit der Zeit, guckt man so auf manches drauf, dass, ja, ich sage jetzt mal zum Beispiel, es hat mir nie jemand belehrt über das, aber du merkst dann irgendwie selber, dass vielleicht nicht so ideal ist, wenn am Samstagabend fortgehst und die Entschuldigung zusuchst und am nächsten Tag so einen Schädel hast und dann hockst du in die Kirche. Dann merkst du irgendwie, irgendwas passt, das passt irgendwie nicht zusammen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man keinen Spaß haben kann, aber das Exzessive oder halt, dass die so, da merkst du dann selber, irgendwas passt nicht. Irgendwie muss ich mich, glaube, entweder oder, aber beides ist irgendwie nicht so. Das merkt man dann irgendwie selber, wo du denkst, ja. Mhm. Weil wahrscheinlich, wenn du in einer Kirche hockst mit einem Megakater, das kriegst du von der Kirche auch nichts mit.
Hast du denn von jetzt auf gleich angefangen, dieses Lehrer zum O ändern?
Nein, das nicht. Was ist das gewesen? Es sind sicher so ein, zwei Jahre oder so. Also es ist schon so ein kleiner Prozess. Natürlich verhältnismäßig vielleicht schon relativ schnell, aber es ist nicht von heute auf morgen gewesen, dass ich gesagt habe, jetzt gehe ich in die Kirche und jetzt tue ich nichts mehr. Also es heißt ja auch nicht, dass man, keine Ahnung, nichts trinken darf oder dass man aber keinen Spaß haben kann, überhaupt nicht. Aber halt eben das einfach.
Mhm. Aber, meine Stimme, sorry. Aber bis zu dem Zeitpunkt hast du wahrscheinlich auch deine Freundin erkannt, hast auch wahrscheinlich sexuelle Erfahrungen gesammelt. Das hast du alles noch mitgenommen in deinem Leben, bevor du zu diesem Schritt entschieden hast.
Ja.
Mhm. Okay. Und was haben deine Eltern gesagt, wenn die jetzt nicht so wirklich religiös sind? War das für sie, oh Gott sei Dank, unser Junge Gott oder unser Bub Gott lieber jetzt da am Sonntag in die Messe, als sich zuzuschütten? War das für sie super oder haben sie Bedenken gehabt?
Es ist, glaube ich, so... man könnte es wahrscheinlich so als Mischung oder auch als Prozess beschreiben. Mhm. Also am Anfang haben sie gesagt, dass sie das super finden. Mhm. Und auch wenn sie jetzt, halt jetzt nicht so gegangen sind, aber sie haben gesagt, nein, sie finden das echt gut und, ja, und das freut sie. Natürlich, wenn dann, wo ich dann auch öfter gegangen bin, vielleicht auch mal unter der Woche in die Kirche gegangen bin und so, das ist ja irgendwo der Punkt gekommen, wo sie mal gesagt haben, wird es jetzt nicht ein bisschen viel oder wird es jetzt nicht ein bisschen extrem. Also das ist schon so irgendwie auch so ein Werdegang gewesen, auch für sie, das wahrscheinlich auch zum Verschaffen oder...
Ja, wie haben deine Kollegen reagiert? Ich meine, die wenigsten setzen sich in deinem Alter mit so einem Thema auseinander oder die wenigsten denken drauf, vielleicht kommt das irgendwann einmal später, wenn man ein bisschen weiser wird oder gewisse Dinge einfach erlebt hat. Was ist aus deinem Freundeskreis gekommen? Hast du vielleicht auch Freunde verloren dadurch?
Habe ich schon, oh ja. Ich meine, das Schöne war für mich, dass wir sind eigentlich so... Wir sind eigentlich ein paar Kollegen gewesen, die sich eigentlich so wie gemeinsam ein bisschen auf dein Werk gemacht haben. Mhm. Also wir sind da schon ein bisschen als kleine Clique, sag ich jetzt mal, dazugekommen zu der Jugendmesse und so. Von dem her habe ich einige Freunde mitgenommen, die habe ich auch bis heute noch. Mhm. Aber natürlich andere sind weggefallen, weil irgendwie jetzt nicht, dass man gestritten hat oder dass ich oder sie gesehen hätte, mit dem, was ihr tut, kann ich nichts anfangen, sondern irgendwie automatisch. Man lebt sich dann irgendwie auseinander, wenn du halt nicht jedes Wochenende dabei bist, in der Disco. Irgendwann gehen die Interessen auseinander. Und dann, aber auch wenn ich so jemanden heute sehe, dann hat man es frei und es passt. Also es ist jetzt nicht im Streit auseinandergekommen.
Du hast jetzt vorhin gesagt, du hast dich mit Pater vorgestellt, dann hast du wieder gesagt, du bist Priester. Und dann gibt es ja auch Pfarrer. Jetzt muss ich mal bitte mal ganz kurz erklären, ich bin überfordert damit. Was ist genau was? Und was genau bist jetzt du?
Also es ist so, wie könnte man das jetzt am besten erklären? Also Priester ist der Überbegriff. Ob du Pfarrer bist, ob du Pater bist, ob du in einem Kloster bist. Mhm. Priester ist der Überbegriff. Also wenn du jetzt die ganze Formung durchmachst und Studium und alles... Ja. Und dann wirst du zuerst zum Diakon geweiht und danach wirst du zum Priester geweiht. Also Priester, wenn man so will, ist, ich sage jetzt mal, der Überbegriff, wie beim Beruf, du bist Priester oder du bist gelernter Mechaniker oder was weiß ich, oder du bist...
Ja.
Und ob du denn, also Pfarrer und auch Pater, ist jetzt nicht in dem Sinne ein Titel, aber es geht schon ein bisschen mehr in die Richtung. Mhm. Also zum Beispiel... Du bist ein Pater, wenn du bei einer Gemeinschaft bist. Also die typischsten Pater, wo man so kennt, sind meistens die Franziskaner und Dominikaner und wie sie alle heißen, so die großen Orden. Aber generell auch, wenn man bei einer Gemeinschaft ist, also nicht direkt bei der Diözese oder in der Diözese, ich sage jetzt mal, zur Diözese gehört, dann nennt man die auch Pater.
Okay.
Und Pfarrer wirst du in dem Moment, in dem du eine Pfarre übernimmst. Also das ist an das gebunden. Ich könnte jetzt zum Beispiel, also ich bin es jetzt noch nicht, ich bin jetzt Kaplan, das ist so zum Sagen der Hilfspfarrer.
Okay.
Aber wenn jetzt ich irgendwann einmal eine Pfarre übernehmen sollte, dann wäre ich blöd gesagt beides. Dann wäre ich Pfarrer und Pater. Weißt du, wie man?
Okay, verstand. Und wo hebst du jetzt im Ländle oder wo darfst du jetzt im Ländle Messen halten? Ist das dir überlassen, in welche Kirche du da gehen willst? Oder wie wird das eingeteilt? Oder wie wirst du gebucht? Oder wie läuft denn das?
Ja, also es ist ja so, ich bin ja grundsätzlich im Tirol. Mhm. Also ich bin angestellt in der Diözese Innsbruck.
Okay.
Bin dort in insgesamt 11 Pfarreien tätig. Und das ist dort mein Aufgabenbereich mit allem, was dazugehört. Mhm, wenn ich jetzt auf Heimaturlaub bin, wie jetzt gerade im Moment, dann meistens gehe ich schon zum Pfarrer Thomas nach Luschno, weil das ist natürlich, da ist natürlich auch eine Freundschaft entstanden.
Ja.
Aber ich meine, rein theoretisch bin ich da jetzt nicht an irgendeiner Kirche gebunden.
Aber gibt es da sowas wie ein Stundenplan, einen Arbeitsplan, dass es heißt, okay, jetzt heute macht der Pfarrer Thomas diese Messe, morgen du oder wirst du einfach angefragt? Wie funktioniert das?
Also jetzt im Urlaub gibt es das nicht. Mhm. So, schau jetzt gerade im Tirol zum Beispiel, da sind wir zu zweit beziehungsweise zu dritt in den verschiedenen Pfarreien. Und da Dorlem ist das natürlich schon ich. Also da gibt es schon so eine Einteilung. Es gibt jetzt keinen Stundenplan, aber es gibt halt eine Einteilung, dass am Sonntag in der und der Pfarrei bin ich, in der anderen Pfarrei ist der andere Pfarrer. Mhm. Also das Dorlem ist schon ich.
Okay. Was mich so ganz brennend interessiert, wie wird man denn eigentlich Priester? Gibt es da so eine offizielle Ausbildung, also eine Schulausbildung, ein Studium? Wie genau läuft es und wie lange dauert dieser Prozess?
Also grundsätzlich ist es so, dass man muss mindestens 2 Jahre Philosophie studieren und dann 3 Jahre Theologie. Also in der Theologie macht man den Bachelor, das ist ein Bachelorstudium. Mhm. Und dann ist es oft so, wie halt so, dass man dann danach noch den Master dranhängen kann.
Okay.
So ist es zum Beispiel auch bei mir gewesen. Also ich habe 2 Jahre Philosophie gemacht, dann 3 Jahre Theologie und dann nochmal 2 Jahre der Master. Es heißt bei uns ein bisschen anders, es heißt bei uns Lizenziat, aber es ist vergleichbar mit dem Master.
Okay, krass, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das heißt, insgesamt 5-6 Jahre brauchst du schon, oder? Bist du das als...
Ja, das ist eigentlich das Mindeste. Also... Bei mir ist es ja so gewesen, ich habe das alles in Italien gemacht, in Rom.
Kannst du Italienisch auch, oder wie?
Ja, aber das ganze Studium ist auf Italienisch.
Ehrlich? Hast du das extra gelernt? Oder?
Ja, aha. Also ich bin ja in der Gemeinschaft gegangen und dort bin ich aber schon 2 Jahre drunter gewesen, bevor ich mit dem Studium angefangen habe. Und dort habe ich natürlich auch unter anderem Italienisch gelernt. Und dann habe ich noch 7 Jahre studiert.
Wow, okay, nicht schlecht. Also das muss wirklich eine Leidenschaft sein, wenn du extra sogar eine Sprache dafür lernst, nicht schlecht. Okay, und was sind denn so typische Aufgaben von einem Pater? Also was musst du da so immer, was gehört da alles dazu, zu deinem Beruf?
Ja, im Prinzip ist er sehr, sehr breit gefächert. Also natürlich das typische die Messen, also zum Beispiel am Sonntag die Messe, aber wir feiern jeden Tag Messe. Dann kommt aber natürlich auch alles andere dazu, wie Taufen, Hochzeit, Beerdigung, Firmung, wobei Firmung kann jetzt nicht ich spenden, das macht entweder der Bischof oder der beauftragte Priester, der wird besonders dafür beauftragt. Oder so ist halt natürlich die ganze, ich sage jetzt mal andere, du hast natürlich in der Pastoral, hast du natürlich auch eine gewisse Bürokratie dabei, das heißt, du hast auch Dokumente oder Formulare, wo du ausfüllen musst. Oder so ist natürlich auch viel, dass man zum Beispiel zu Kranken oder Sterbenden gerufen wird.
Ins Spital oder wo?
Ins Spital, ja, das sind wir auch relativ oft. Dass man dann noch die Krankensalbung oder wie man es auch oft nennt, die letzte Ölung noch spendet. Und, oder dass man auch zum Beispiel nach dem Verscheiden, dass die Leute, wenn Nase hätten, gerne einen Priester. Also es ist von dem her sehr weitläufig und du hast auch mal mit der Jugend zum Tour, keine Ahnung, dass jetzt haben wir das letzte Mal so einen Spaßnachmittag mit so Wasserspielen für ab 10-Jährige organisiert. Und dann hast du natürlich wieder mit der Älteren im Altersheim zum Tour. Ja, du hast wirklich eigentlich vom Anfang bis zum Ende eines menschlichen Lebens bist du irgendwie involviert, vor der Taufe bis zur Beerdigung.
Hast du nie irgendwie Schwierigkeiten gehabt im Umgang damit? Hat dir das nie wirklich so, oder wie verschaffst du das, sagen wir es so, wenn du jetzt wirklich jemanden vor dem Sterben oder beim, oder Angehörige auch, ich meine, normalerweise ist ein Bestatter jemand, der so mit diesen Menschen auch sehr eng zu tun hat. Ich könnte es nicht, sage ich dir ganz ehrlich, ich wäre da zu nah am Wasser gebaut und zu sensibel. Wie gehst du mit diesen Situationen um?
Also für mich ist da grundsätzlich der Glaube die erste und größte Hilfe, weil wir als Christen ja auch an das ewige Leben glauben. Das heißt, wir wissen oder wir glauben daran, dass jetzt, wenn du jetzt da auf der Erde stirbst, wenn dieses Leben da vorbei ist, dann ist nicht einfach fertig, sondern es geht weiter. Du lebst im Himmel weiter, du hast das ewige Leben. Das ist für mich, muss ich sagen, eins von der größten Hilfen oder irgendwie auch der größte Trost. Weil es wäre, ich denke mal, wenn es jetzt so wäre, dass nach dem Leben einfach fertig ist, dann ist das auch ganz anderes Trauern, auch für die Hinterbliebenen, wenn du denkst, boah, das ist jetzt einfach fertig, der ist jetzt keine Ahnung wo, oder den gibt's einfach nur, jetzt ist der einfach weg. Dann ist das ganz was anderes, als wenn du weißt, na, der lebt weiter, der ist bei Gott, er lebt jetzt zwar nur da auf Erden, aber er ist im Himmel. Und ich kann mit ihm reden, ich kann mit ihm beten, für ihn beten. Und das ist natürlich für mich grundsätzlich der größte Trost. Denn natürlich mit den Angehörigen an sich ist natürlich für mich persönlich immer irgendwo auch eine Herausforderung, weil du musst dann als Priester doch was sagen. Also du bist doch irgendwie... gerade so bei der Beerdigung, es ist schon irgendwie auch gewünscht, dass du was siehst. Und da ist natürlich, denke ich mir schon oft, finde ich da die richtigen Worte. Mhm. Weil natürlich, wenn das jemand ist, wo du jetzt kaum kennst, wo du vielleicht auch zu der Familie nicht so einen Bezug hast, dann nimmt die das automatisch auch irgendwie weniger mit. Aber wenn jetzt natürlich das an jemand ist, wo du gut kennst oder du kennst die Familie, dann ist das wieder anders. Mhm. Aber trotzdem willst du, also zumindest ich möchte es nie, einfach nur, ich sage jetzt mal so Floskeln, aber Rede oder dass die Leute das Gefühl haben, der macht das jetzt halt, weil der muss die Beerdigung machen. Sondern ich möchte schon wirklich authentisches Mitgefühl sorgen, weil ich mir denke, wenn ich die jetzt nicht kenne, aber es ist trotzdem für die Familie ein Riesenschmerz, dass die jetzt gerade die Person verloren haben. Und das ist natürlich irgendwo dann die Herausforderung, wo ich natürlich auch immer Gott darum bitte, dass er mir hilft. Mhm. Weil du musst aber das halt einfach auch da die richtigen Worte findest. Und ja, zum Verschaffen, für mich muss ich sagen, Gott den aber gut, weil ich aber auch die Kraft und der Trost aus dem Glauben schöpfe. Also das ist eigentlich für mich oder die größte Hilfe oben Verschaffen.
Mhm. Wie schaut denn so dieser typische Priesteralltag aus? Ist das so ein 9-to-5-Job oder auf wie viele Arbeitsstunden im Monat oder in der Woche kommst du da? Da kann man das pauschal so gar nicht sagen.
Eigentlich kann man es pauschal gerne so sagen. Es ist, ich meine, Priester bist du wirklich 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Also natürlich ist es irgendwo geregelt. Wir haben zum Beispiel, wenn es jetzt auf die Woche siehst, haben wir am Montag unseren freien Tag, weil natürlich das Wochenende ist irgendwo Hauptbeschäftigungszeit. Das heißt, es ist schon geregelt. Es ist jetzt nicht unbedingt mit Arbeitsstunden geregelt. Also wir gehen jetzt nicht am Morgen in ein Büro und stempeln an und am Abend stempeln wir wieder aus, sondern du bist einfach immer da. Es kann dir aber auch, wie ich vorher gesagt habe, es kann dir passieren, dass, wie es mir vor kurzem auch passiert ist, dass am Abend noch einen Anruf kriegst, im Spital liegt jemand im Sterben, bitte komm noch. Und dann fährst du halt um 10 Uhr am Abend noch ins Spital. Und das ist aber, das gehört dazu, weil aber und das Priester sie ist jetzt nicht, es ist in dem Sinn kein, finde ich, Beruf oder Job, sondern es ist wirklich auch Berufung. Also du entscheidest dich da auch ganz bewusst dafür, dass du als Priester gehst, du schenkst du deinen Lehrer Gott und oder Menschen. Und das immer, wenn sie es brauchen. Natürlich, wenn jetzt im Urlaub bist, dann bist du im Urlaub, dann schallert dort einmal das Telefon.
Wie viel Urlaub hast du im Jahr? 5 Wochen? Oder ist das schon? Okay, da stört man dich dann nicht da.
Nein, und darum ist auch der Alltag, er ist irgendwie bald jeden Tag anders. Also es gibt jetzt, wenn ich so zurückschaue, das letzte halbe Jahr, du hast eigentlich fast keinen Tag, der gleich ist wie der davor. Also natürlich hast du so gewisse Fixpunkte wie das morgendliche Gebet oder natürlich dann auch die Messe. Aber was da dazwischen passiert, das kann von einer Pfarrgemeinderatssitzung über Taufe, Hochzeit, Beerdigung oder eben Sterbefall, kann irgendwie alles kommen. Und natürlich planst du voraus, aber es ist gerade auch, wenn es so um Sterbefall geht, das kannst du nicht planen. Also es gibt auch viel, wo man dann einfach auch spontan sein muss. Ja.
Kriegt man bei euch so einen Arbeitsvertrag, wie man es da bei uns in der Arbeitswelt auch kennt, mit einem Gehalt oder läuft das anders?
Doch, na grundsätzlich läuft es gleich. Es ist ein bisschen anders. Es heißt anders, aber im Prinzip hat es die gleiche Funktion. Also du unterschreibst auch einen Vertrag, du wirst ernannt in deiner Funktion, entweder als Pfarrer oder als Kaplan. Du wirst ernannt von der Diözese, auch mit dem Aufgabengebiet, also welche Pfarren das sind. Du kriegst auch Geld für das, was du hast. Du hast aber auch deine 5 Wochen Urlaub. Also das Wir nennen es ein bisschen anders, aber im Prinzip hat es die gleiche Funktion. Ja.
Und wenn du viele Überstunden hast, kannst du schon mal Zeitausgleich nehmen oder...
Ja, das wird aber schwierig, weil wir nie aufschreiben, wie viele Stunden wir
okay, eigentlich tun. Alles klar. Ja, aber wie schaut es denn so aus mit dem Nachwuchs in Vorarlberg? Also kommt da was nach, priestermäßig, oder sind da schon eher so, dass er sagt, oh, es wird schon irgendwann einmal knapp? Also wir könnten schon mehr Menschen brauchen, die sich als Priester ausbilden lassen.
Ja, na, das muss man schon sagen. Also Nachwuchs ist leider nicht viel da.
Mhm.
Es sind auch immer mehr... Ich sage jetzt mal, jetzt nicht, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber Auswärtige, zum Beispiel viel aus Indien oder so, weil man mit gewissen Diözesen auch wie so Partnerverträge hat, dass die auch zu uns kommt und ja, für eine gewisse Anzahl von Jahren zum Beispiel für die Diözese, jetzt zum Beispiel da Feldkirch oder Innsbruck, wirken. Aber ich sage jetzt mal, die Einheimischen, aber das kannst du auf ganz Österreich anwenden, ist eigentlich wenig, was nachkommt. Aber das muss man auch sagen, das ist jetzt bei uns, wenn andere Länder anschaust. Ich habe mit einem von Mexiko studiert, der hat mir gesagt, die Priesterseminare, die platzen aus allen Nähten. Sie möchten manchmal sagen, du, es tut mir leid, wir können den nicht aufnehmen, weil so viel Nachwuchs da ist.
Was denkst du, warum ist das bei uns im Ländle so, dass dieser Job in dem Sinn nicht so ein großer Reiz hat vielleicht? Die Verbote, die man so im Kopf hat, oder an was könnte es liegen?
Ja, kann schon sein. Es ist vielleicht auch allgemein gesprochen das Bild von der Kirche, was leider viele haben, das jetzt nicht so rosig ist. Das spricht die wahrscheinlich auch nicht so an. Vielleicht auch, und aber da müssen wir mich selber vielleicht an der Nase nehmen, vielleicht auch das Beispiel oder vielleicht auch gewisse Begegnungen, die die Leute mit der Priester hatten, und vielleicht ist da auch was gewesen, wo sie denken, nein, das brauche ich jetzt eigentlich nur. Also ich glaube, so irgendwie so allgemein gesprochen, vielleicht einfach so das Bild der Kirche, vielleicht auch teilweise das Gottesbild, kann auch sein.
Hast du als Pater oder Priester schon mal Gegenwind kriegt? Und ich meine, jetzt gerade auf Social Media oder so, ist Hate oft gang und gäbe, aber es gibt ja auch Leute, die, wie du jetzt auch selber erwähnt hast, die Kirche jetzt nicht so feiern. Hat es da schon Begegnungen gegeben, wo man die jetzt vielleicht auch mal negativ, dir negativ gegenüber treten ist?
Ja, hat es auch gegeben. Also jetzt auf Social Media nicht, das nicht, aber so... Ja, kriegst schon ab und zu.
Und da trauen sich die Leute so, weil ich meine, auf Social Media, ja, da versteckt man sich hinter einem Profil, das macht viele mutiger, aber so face-to-face hat es in dem Fall schon auch Begegnungen gegeben, was siehst, die war jetzt nicht so toll.
Ja, hat es auch gegeben, ja.
Aber du denkst dir dann, ich segne den jetzt so und schicke ihm da ein bisschen, was tust du da, wie gehst du denn damit um?
Ja, natürlich.
Lass dich das kalt oder nicht?
Nein, jetzt kalt lässt es dich nicht. Also natürlich beschäftigt dich das. Aber irgendwo muss ich sagen, ja, das ist irgendwo um meine Überzeugung. Das heißt, ich möchte trotzdem dein Werk. Und ich denke mir dann oft mal schon, gerade wenn, keine Ahnung, gewisse Argumente kommen oder so, dann muss ich sagen, ja, ich möchte, oder mir wäre es eigentlich ein Anliegen, dass ich dann davon überzeugt, dass sie aber nicht alle so sind oder dass nicht alle gleich sind. Weil oft ist natürlich auch, gerade wenn es um Priester geht, die steckt man alle in eine Schachtel und die sind alle gleich. Und da denke ich mir oft, ja, ich möchte eigentlich sagen, dass es nicht so ist oder dass die Kirche vielleicht nicht so ist, wie du denkst, weil man halt oft irgendwie ein kleines Ding sieht, man sieht das, was nicht gut läuft, man sieht ja, die Skandale, man sieht weiß nicht was alles, aber du siehst dann der Rest irgendwie nicht. Und da denke ich mir dann oft, ja, ich möchte, irgendwie wäre es mir anliegen, um das auch zu sorgen, dass nicht alle gleich sind. Aber das kannst du, finde ich persönlich, das musst du durch Taten machen, das musst du durch deinen Lehrer machen, du kannst schon was sagen, aber das bringt dir meistens nicht viel. Und darum, ja, kalt tut es dir nicht, aber wie gesagt, ja, wie du gesagt hast, natürlich, dann segnet man die Person, man betet auch für die Person. Und
aber du warst schon nie in der Position, wo du deine Entscheidung, Priester zu werden, bereut hast oder wo du denkst, nein, ich mag jetzt nicht mehr, du, das wird mir zu viel. Ich war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Also so weit bist du noch nicht gewesen.
Nein, das nicht. Also natürlich schwebt man nicht immer Wolke 7, es gibt bessere und schlechtere Tage, aber dass ich jetzt so wirklich an den Punkt gekommen wäre, wo ich gesagt habe, nein, ich glaube, ich lasse es, das jetzt nicht, nein.
Kannst du dir vorstellen, das für den Rest deines Lebens weiterzuführen, den Beruf?
Ja, das auf jeden Fall.
Aha. Ist das so, so dein Ziel oder lässt du es doch noch ein bisschen offen?
Nein, also das ist schon...
Okay.
Das heißt ja, du bist Priester auf ewig. Also du,
ah, wirklich? Ja, legst du da Gelübde ab, oder wie?
Oder? Ja, und du wirst ja dazu, also du wirst ja zum Priester geweiht.
Ja.
Und du legst schon verschiedene Versprechen ab. Natürlich, es gibt schon auch einen Weg zurück. Also es kann schon, aber grundsätzlich bist du Priester auf ewig. Drum bist du auch...
Krass.
Es gibt da in dem Sinn keine, also es gibt schon eine Pension, jetzt nicht falsch verstanden, aber du bist trotzdem Priester, auch wenn mit 99 noch auf dem Sterbebett liegst, du bist Priester, weil das ist...
Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hätte jetzt wirklich nicht, weil ich meine, jeder von uns macht einen Job und du, wie oft kommt es vor? Ich muss da ganz ehrlich sagen, als ich 15 war, habe ich noch keine Ahnung gehabt, was ich machen will oder würde. Irgendwann beim Radio zum Landen war für mich nie auf meiner Liste. Bis dahin hat man halt doch das eine oder andere ausprobiert und ich finde, so jung, sich denn auf Dauer fest zum Legen, das ist ein brutal mutiger Schritt. Also, krass, dass du da schon so weit warst und gesagt hast, so, das ist es jetzt. Was wäre dieser Weg zurück? Weil du hast gesagt, es gibt einen Weg zurück, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt. Was würde da passieren?
Gut, ich meine, das wäre dann der Prozess, man nennt es Laisierung, also dass du dann vom Priesterstand eigentlich wieder zurück. Da hast du denn, das ist so ein Prozess, wo du durchgehst, wo du denn einfach die sogenannten Fakultäten als Priester, du wirst die, denen entzogen, also du kannst dann nur Messe feiern oder generell die Sakramente spenden. Du wirst dann wieder, ich sage jetzt mal, zurückgesetzt auf den Stand eines Laien, also halt
degradiert,
normaler Gläubiger, sage ich jetzt mal. Und dann kannst du zum Beispiel, könntest du auch heiraten. Also diesen Schritt geht schon. Aber wie gesagt, das ist...
Aber ist nicht so gewünscht wahrscheinlich, oder wird man denn... Man ist halt unterdurch wahrscheinlich, oder? Irgendwo.
Das kann ich jetzt auch nicht... Also das darf jetzt auch nicht so sagen, weil dort muss ich sagen, bin ich immer sehr vorsichtig mit Urteilen oder Beurteilen, auch wenn man das mitkriegt, weil das kriegt man natürlich mit, dass wenn ein Priester irgendwie aber den Schritt geht, dort hebe ich mich persönlich immer sehr zurück und bin sehr vorsichtig, weil ich nie weiß, was da alles passiert ist, was hat der vielleicht mitgemacht oder erlebt. Also dort so unterdurch, also für mich persönlich ist so jemand nie unterdurch oder dass ich sage, boah, schau, der hat es nicht gepackt oder so. Also überhaupt nicht. Das hätte ich mir nie trauen zum sagen, weil du aber nie weißt, was der mitgemacht hat.
Okay, aber aus heutiger Sicht ist jetzt für dich mal ganz klar das Ziel, das bis an dein Lebensende so zu machen. Und was mich jetzt ganz brutal interessiert, was sind denn so die Dinge, auf die ein Priester halt tatsächlich verzichten muss? Liebe, Sex, Zärtlichkeiten, was lebst du nicht mehr aus?
Ja klar, ich meine, das Oberste oder das Größte in den Augen der Welt, sage ich jetzt mal, ist natürlich das Zölibat, also dass wir versprechen, jungfräulich zu leben. Also wir verzichten auf Frau, wir verzichten auf Familie und mit allen Folgen, mit allem, was dazugehört. Das ist natürlich das, was man vielleicht auch am meisten merkt.
Okay, darf ich hocken?
Ja.
Ich frage jetzt einfach geradeaus, du bist ein Mann. Ich meine, heutzutage, es wird überall, sieht man wunderhübsche Frauen oder Männer, ist ja egal, in welche Richtung das es geht. Wie geht das, dass man sich das einfach ein Leben lang so vornähern kann, dass dieser Reiz einen nicht reizt? Oder ist das wirklich der Glaube, der die da immer wieder zurück auf den Boden holt? Also das muss doch unglaublich schwer sein, vor allem, weil du ja auch schon gesagt hast, du hast ja deine sexuelle Erfahrung ja schon mal gemacht als Teenager. Wie kann man sich dem plötzlich so entziehen?
Grundsätzlich ist es keine Entscheidung gegen was, sondern für was. Also du entscheidest die, also ich kann jetzt nur von mir reden, aber du entscheidest die für Gott und du willst oder du möchtest Gott eigentlich dein Leben schenken. Und bist bereit für das auch auf manches zu verzichten. Natürlich bist du immer noch an ein Mann. Natürlich hast du immer noch zwei Augen im Kopf, aber schlussendlich ist es, wenn du jetzt denkst, oh, wenn jemand heiratet oder wenn er in einer Beziehung lebt, im Idealfall, sage ich jetzt mal, verzichtet er auch auf alle anderen Frauen oder bei einer Frau und Mann, weil er diese eine Frau liebt. Mhm. Und da sagt er Ja zu dieser Frau und sagt Nein zu allen anderen. Mhm. Und ein Priester aus Italien hat einmal gesagt, der Unterschied von einem Priester und einem verheirateten Mann ist eigentlich nur, dass der Priester ein Nein mehr spricht. Also als Mann sagst du Ja zu einer Frau und sagst Nein zu einer anderen. Ihr redet jetzt vom Idealfall, ich weiß schon, dass das nicht überall.
Ja, ja, ja.
Aber, und als Priester sprichst du ein Nein mehr. Du sagst dort wirklich, na, ich liebe Gott so sehr, ich möchte mein ganzes Leben schenken, dass ich bereit bin, auf das zu verzichten.
Ich versuche es wirklich so gut, wie es geht, zum Nachvollziehen. Die zweite Frage, die mir da jetzt direkt natürlich durch den Kopf schießt, ich bin Mama, ich habe eine wundervolle Tochter, es gibt nichts Schöneres für mich als die Liebe von dieser Tochter, die komplett bedingungslos ist. Was du denn durch dein Priestertum aber ohne der Lehrer darfst. Wie kommt es, dass es auch verboten ist, ein Kind auf die Welt zu setzen, was ja eigentlich so was Schönes ist? Kannst du mir das erklären?
Ja, also natürlich. Ein Kind kriegen oder Kind in die Welt zu setzen ist natürlich was Wunderschönes. Da ist schon überhaupt nichts Falsches oder was weiß ich was dabei. Es ist einfach so, dass man muss ja dazu sagen, wir haben das ja als katholische Kirche, haben das eigentlich nur mir, jetzt wird es halt wahrscheinlich wieder ein bisschen kompliziert, es haben nur mir vom sogenannten lateinischen Ritus, also alles, was wir da jetzt so kennen und auch was in Rom gefeiert wird an der Messe, an Liturgie, das ist der sogenannte lateinische Ritus. Also wir sind ja auch römisch-katholisch. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch griechisch-katholische, die sind auch katholisch, aber die haben aber griechisch, die dürfen zum Beispiel heiraten, beziehungsweise dort ist die Entscheidung so, wenn du Bischof werden willst, dann darfst du nicht heiraten, wenn du sagst, ich möchte Priester werden und auch Priester bleiben, dann darfst du heiraten. Mhm. Also das nur kurz zum Erklären, das hat eigentlich das Zölibat an sich, dass man das Versprechen ablegt, das hat eigentlich nur mir im römisch-katholischen, also im lateinischen Ritus. Mhm. Und das geht aber zurück auf das, was Jesus selber gelebt hat zum einen, weil er hat auch Zölibatär, also er ist auch Single gewesen, hat man heute sagen. Mhm. Und auch, was er gesehen hat, weil er spricht zum Beispiel in der Bibel oder von wo er spricht über die Ehe, dann spricht er auch davon, dass manche sind dafür gemacht, andere nicht. Und dann spricht er auch davon, dass manche dafür gemacht sind, dass sie auf das verzichten, um des Himmelreiches willen, also für Gott. Und daher leitet sich das auch ab, dass wir das in der römisch-katholischen Kirche übernommen, dass die Priester ehelos leben. Und dann hat es aber auch, muss ich sagen, ein praktischer Hintergrund, weil ich bin jetzt noch nicht so lange Priester, ich bin im September geweiht worden, aber auch in der kurzen Zeit, muss ich sagen, merke ich ganz klar, ist, also entweder oder, beides geht nicht, weil, wie ich vorher gesagt habe, du bist 24 Stunden am Tag, bist du Priester und es kann da passieren, dass man die dort und dort anruft und ich muss sagen, ich merke das jetzt ganz klar, wenn ich jetzt noch eine Frau und Kind daheim hätte, die hätten brutal darunter leiden. Und das wäre dann auch nicht fair der Frau und der Kind gegenüber, weil die täten nicht dir Aufmerksamkeit und Liebe kriegen, die sie eigentlich verdient haben. Darum ist das für mich auch ein praktischer Hintergrund und das hören wir auch von, oder halt habe ich auch schon gehört von Bekannten, aber gerade aus griechisch-katholisch, wo sie auch sagen, boah, also nein, es ist echt nicht so einfach, das zu kombinieren.
Nun ist es jetzt so, ich meine, man kennt es vielleicht von sich selber, vielleicht war das bei dir als Teenager auch schon mal so, gibt es bestimmte Situationen, wenn man sich jetzt vielleicht verliebt, ich weiß nicht, ob man da dagegen was tun kann, hast du nicht Angst davor oder meinst du, das kann dir nicht passieren, dass du mal wirklich irgendjemanden triffst und du verliebst dich? Oder bist du da resistent dagegen?
Nein, das würde ich mir nicht sagen trauen, dass ich resistent bin. Also das kann dir immer passieren. Das, ja.
Aber dann ist es Pech, so gesehen.
Ja, aber auch da muss ich sagen, ist wieder das Gleiche, wie wenn du in einer Beziehung bist, oder? Also halt, das kann doch passieren, dass du in jemand anderen verliebst. Und dann ist auch wieder deine persönliche Entscheidung. Gehst du, was tust du? Bleibst du bei der Frau oder bei dem Mann, für die du dich entschieden hast? Bei dem Kind? Und sagst, ich muss das jetzt irgendwie, wie auch immer, überwinden, weglegen, dass ich mich da in die andere Frau verliebt habe, für meine Frau, die ich geheiratet habe, für meine Kind. Oder gehst du dem nach?
Das heißt, zwischen den Zielen, wenn ich jetzt so klein zwischen, könnte es vielleicht irgendwann einmal sein, was du jetzt aber nicht auf dem Schirm hast, dass sowas dir auch mal passieren könnte?
Klar, also das kann man nicht, das kann man nicht ausschließen. Ich meine, wie gesagt, ich bin trotzdem noch ein Mensch, ich bin trotzdem noch ein Mann. Das, natürlich, das kann immer passieren.
Okay, verstanden. Hat dich denn eigentlich in dieser ganzen Zeit jetzt, wo du der Kirche angeschlossen hast oder dem Glauben angeschlossen hast, mal eine Frau versucht zu bekehren? So, keine Ahnung, die so ein bisschen aus der Reserve zu locken? Hat es da vielleicht jemanden gegeben, der das mal, ja, der vielleicht auch den Reiz geht hat?
Ja, also es hat schon ein oder zwei hat's gegeben, aber die haben jetzt nicht, also die haben schon kurz probiert, aber jetzt nicht, also nicht so extrem oder so, dass ich den Kontakt abbrechen müssen oder so, aber ja klar, geht so.
Okay, gut, dann würde ich gern auf das Thema erklären, Herr Igor, ich finde es wahnsinnig spannend, die Verbindung zwischen dir und Gott, also wie sprichst du mit ihm oder wie spricht er zu dir? Stellst du Fragen? Kriegst du Zeichen? Wenn ja, wie schauen die Zeichen aus? Wie ist diese Beziehung zu dir, von dir zu Gott und umgekehrt?
Also die Beziehung hätte ich als sehr lebendig beschrieben. Also ich meine, ich rede mit Gott so, wie ich jetzt so mit dir rede. Also das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass man da, natürlich gibt es gewisse Gebete, die man dann auch spricht, aber ich finde es auch immer ganz wichtig, dass man auch das, was man jetzt irgendwie auf dem Herzen hat, ganz normal sieht zu Gott, weil das ist für mich auch schon Gebet. Also weißt, wenn du dich wirklich so einfach vertraut an Gott wendest, als deinen Vater, oder ich meine, wir glauben ja an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, da kannst du dich an den Vater wenden oder an Jesus oder an den Heiligen Geist, wie auch immer. Es ist ja ein Gott in drei Personen, aber wenn du jetzt sagst, ich wende mich jetzt wie ein Kind an meinen Vater und sage, schau, das und das, hilf mir doch bitte, oder das immer danke, dass das und das so gut gegangen ist, oder du bittest ihn wirklich konkret um, ich sage jetzt mal, Erleuchtung oder Inspiration, dass du dann aber auch zum Beispiel die richtigen Worte findest, oder dass du, um das Richtige siehst. Und dann muss ich sagen, also man kriegt schon Antworten, aber vielleicht anders, als man das jetzt im Menschlichen erlebt. Also ich höre jetzt dann keine Stimme oder ich kriege nicht, keine Ahnung, wenn ich irgendeine Entscheidung habe, dann lege ich zwei Zettel auf den Tisch mit Ja und Nein, dann kommt keine Ahnung, Lichtstrahl vom Himmel und leuchtet auf Ja. Sondern du kriegst eigentlich die Antwort, kriegst du dann auf andere Weise. Zum Beispiel, wenn ich mir oft denke, auch beim Prediger zum Beispiel, jetzt gerade in schwierigen Situationen, wie zum Beispiel auf einer Beerdigung oder so, wo du echt denkst, Heiliger Geist, hilf mir, dass ich jetzt da das Richtige sage. Und dann fallen, was mir schon auch schon passiert, zum Beispiel, dass du dir einen Ambo stellst und eigentlich nicht wirklich weißt, was du sagen sollst. Und dann kutzt es mal. Oder du während dem Reden kutzt ein Beispiel in den Sinn, wo denn genau passt. Also so Sachen merkst du denn schon. Oder auch natürlich, wenn es um gewisse Entscheidungen geht, wo du sagst, ich weiß jetzt echt nicht, was da das Bessere ist, was soll ich tun. Und den Wertestrom. Und dann ist mir auch schon passiert, dass dann halt, ich sage jetzt mal, durch die Umstände, dass es dann so klar ist eigentlich, dass ich, ja gut, in dem Fall ist es ganz klar das.
Also es fährt jetzt kein LKW vorbei, der jetzt gerade irgendwo in seiner Beschriftung ein Ja, den er hat, und ich dann sage, das ist jetzt mit Zeichen, sondern das passiert irgendwie unterbewusst und plötzlich ist es einfach fühlt sich so richtiger, oder?
Genau, also es ist jetzt nicht wie ein Erbe in Hollywood. Aber es kann natürlich auch, ich sage jetzt mal, Gott kann einem auch immer auch durch andere Menschen antworten. Ja, weißt du, ja. dass derjenige oder diejenige sieht was, wo du einem vielleicht gerne um das Thema oder wo du da gerne gefragt hast und dann denkst, oh ja, stimmt, genau das ist es. Oder?
Ja. Was hebst du von Leuten, die jetzt von mir aus das ganze Jahr oder ihr ganzes Leben lang nicht wirklich so gläubig sind, nie in die Kirche gehen, aber dann gibt es eine Situation in ihrem Leben, wo es schwierig wird, wo sie selber erkranken, wo jemand anderer erkrankt, wo sie einfach plötzlich aus Verzweiflung oder wie auch immer anfangen zum Beten und dort plötzlich so die Hilfe sich erhoffen. Ist das heuchlerisch oder wie empfindest du das? So auf die Art, aha, jetzt kannst du es brauchen, jetzt glaubst du dran und davor war es da egal, so nach dem Motto.
Na, also ich finde es überhaupt nicht heuchlerisch. Zum anderen, weil ich auch an mich selber denke. Ich habe auch 18 Jahre nicht wirklich was mit Gott am Hut gehabt und dann bin ich blöd gesagt durchgestartet. Aber auch mit anderen Leuten, auch wenn jemand das ganze Leben lang nichts mit Gott zum Tun haben will, und das haben wir auch schon erlebt, dass den erst im Sterbebett, dass er sich mit Gott und auch mit den Mitmenschen wieder versöhnt, ist es für mich immer was Wunderschönes. Also das ist für mich nie heuchlerisch, weil ich mir denke, es hat jeder auch so, jeder hat ein eigenes Leben, jeder hat seine eigene Zeit und ja, vielleicht hat er davor einfach nie gedacht, dass er Gott braucht. Weißt, vielleicht hat er davor das Leben lang so gelebt, es ist alles gut gegangen und hat vielleicht gedacht, ja, für was brauche ich denn Gott? Und dann kommt der Moment, wo du merkst, hoppla, das habe ich doch nicht sehr in der Hand, das kann ich doch nicht. Und dann denkst du, ich glaube, ich brauche Gott. Aber das ist für mich, ich muss sagen, für mich ist das immer was sehr Schönes. Also da, ich freue mich da immer, also ich freue mich nicht, dass da noch was Leidvolles passiert, dass sie wieder zu Gott finden. Und also ich finde das nie heuchlerisch, weil, ja.
Wie findest du umgekehrt tröstende Worte für Leute, die sehr an Gott glauben, die aber dann von mir aus, oh, sind wir wieder beim Thema schwer erkranken, jemand Geliebtes verlieren und dann einfach nicht fassen können, wie Gott das zulassen hat können, dass ich schwer krank würde, dass mein Geliebter, wer auch immer, stirbt. Wie findest du dort die richtigen Worte, wenn jemand einfach sagt, ach Gott, gibt's da gar nicht, der wird das nie zulassen, dass es so weit kommt. Was kannst du dazu sagen?
Ja, das ist natürlich, also zum ersten Mal, ich habe dafür auch vollstes Verständnis, wenn jemand so reagiert, gerade im Schmerz, wo du denkst, das kann es ja nicht sein. Aber schlussendlich, glaube ich, muss man da immer dran denken, also der Erste, der, weil oft ist es ja dann so, ich habe ja nichts Böses da, ich habe doch das Leben lang gut gelebt und jetzt widerfahrt mir das. Und da muss man, glaube ich, an erster Linie auch an Jesus selber denken, der Unschuldige war, der aber für uns alles in Leben hingehört. Und dann muss man auch daran denken, dass natürlich wir persönlich täten sicher nie, oder oft denkst du, ich täte jetzt nie entscheiden, dass mir oder jemand anderem was Leidvolles passiert. Oder Sachen, wo du einfach nicht verstehst. Aber da dürfen wir, glaube ich, auch nie vergessen, dass Gott in erster Linie auch Vater ist und er auch den Überblick hat. Das ist, ich vergleiche es oft auch mit der Erziehung von Kindern. Wenn ein Kind über die Straße rennen will und da kommt ein Auto, dann hebt jede Mama, jeder Papa sofort die Hand vor das Kind und vielleicht tut es ihm in dem Moment auch weh, weil er einen Schlag auf die Brust kriegt oder vielleicht fällt es sogar auf den Gehsteig oder was weiß ich und dann weint es. Und vielleicht rebelliert das Kind und sagt, lass mich doch. Aber als Elternteil kannst du das nie verantworten. Da nimmst du lieber den Schmerz von deinem Kind jetzt in Kauf, aber du hast ihm das Leben gerettet. Weißt du, wie ich meine? Weil das Kind weiß in dem Moment nicht, aber ein gewisser Alter dann schon, aber in dem Moment weiß es noch nicht, dass das Auto, das Gefährt, was da vorbeifährt, dass das Gefährt ans Leben kosten kann. Mhm. Als Elternteil weißt du das aber. Das heißt, du musst vielleicht auch teilweise was in Kauf nehmen, wo du weißt, ja, da habe ich jetzt meinem Kind auch weh da, aber um das Kind vor etwas viel Schlimmerem zu bewahren. Weißt du, wie man?
Ja, ich meine, ich glaube, als Erwachsener kannst du mit dem auch anders umgehen. Vielleicht ein anderes Beispiel. Meine Tochter hat, ich weiß nicht, die hat dann einfach irgendwann einmal, es hat sich sie gebürgert, dass sie dann einfach bettet hat, bevor sie ins Bett gegangen ist. Das hat er da einfach gut da und so. Und wir haben halt dann immer so gesagt, ja, Gott schaut auf die. Für sie war das einfach wichtig, dass sie dieses Gefühl hat, jemand ist da. Und weil sie dann auch angefangen hat, plötzlich über den Tod, also sie war da immer sehr neugierig. Und dann ist halt etwas passiert, was sie komplett aus der Bahn geschmissen hat. Und zwar ihre Lieblingsnachbarskatze ist überfahren worden. Und die hat schröler und die hat das nicht verstehen können, wie jetzt Gott er diese Katze wegnimmt. Und ich muss sagen, ich war dort als Elternteil, bin ich da an meine Grenzen gekommen, er das so zum Erklären. Weil dann hat das natürlich so ein bisschen, ah, der ist doch nicht allge. Weißt du, was ich meine? So, ich glaube, für Kinder ist das dann auch schwierig zum Verstehen.
Das stimmt, ja. Ja, und ich tät mir da jetzt auch, ich hoffe, das sind jetzt auch nicht irgendwie der Anschein weggelassen, ich tät mir da jetzt auch nie anmuten, dass ich jetzt da die Erklärung habe für das, was da passiert. Mhm. Weißt du, wie man, man kann es probieren oder auch mit so Beispielen, aber schlussendlich bleibt nicht immer, aber doch öfters bleibt auch das Fragezeichen, das warum. Aber ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man wegkommt von dem Warum und zu dem Wozu. Mhm. Weil es hat schlussendlich alles, was passiert, auch wenn man das überhaupt nicht verstand, es hat einen Sinn. Und da muss man einfach von dem Warum zu dem Wozu. Aber wie gesagt, ja, ich darf mir jetzt da auch nicht anmaßen, dass ich jetzt sage, ja, ich weiß ganz genau, wieso.
Nur ich wollte jetzt halt nur erklären, dass es dann halt echt gar nicht so einfach ist, die richtigen Worte auch zu finden, gerade gegenüber einem Kind, was das dann noch hat, überhaupt nicht verstehen kann, wo dann vielleicht auch einen Grund hat. Ja. Und, oder? Aber ja, man probiert es dann halt anders zum Lösen. Man sieht dann, ja, die ist jetzt im Katzenhimmel. Oder? Man versucht sich dann halt so, mit mir schicken einen Luftballon auf, schreibst ein Briefle, so halt in die Richtung, oder? Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die man einfach so hinnehmen muss, wie sie sind, gell?
Ja.
Simon, du als Priester und Pater nimmst auch Beichten entgegen und da hast du absolute Verschwiegenheit.
Genau. Aha. Also es gibt das sogenannte Beichtgeheimnis. Da sind wir Priester wirklich daran gebunden. Also wir dürfen in keinster Weise was aus der Beichte ausplappern, sage ich jetzt mal.
Okay, du weißt, ich habe brutale Frage auf Lager. wenn jetzt jemand kommt und dir beichtet, dass er, oh mein Gott, jemanden das Leben genommen hat, musst du das für dich behalten? Darfst du diese Person nicht anzeigen? Du darfst da nichts in diese Richtung unternehmen?
Genau. Also ich selber darf nichts tun. Also ich bin da wirklich, ich unterliege dem Beichtgeheimnis. Das heißt, ich darf danach auch nicht zur Polizei gehen und das melden.
Krass, du nimmst es mit ins Grab.
Genau. Aha. Was man natürlich schon tun könnte, man könnte demjenigen zum Beispiel als Buße oder Wiedergutmachung, weil zur Beichte gehört normalerweise irgendeine Form von Wiedergutmachung. Da könnte man jetzt zum Beispiel demjenigen sagen, du als Wiedergutmachung musst das melden oder musst die stellen. Mhm. Das könnte man schon. Aber jetzt so von mir aus darf ich nichts, ich dürfte auch nicht, keine Ahnung, wenn der mir jetzt sagt, ja, ich habe den und den dort und dort um die Uhrzeit umgebracht, dürfte ich jetzt auch nicht, keine Ahnung, einen Spaziergang gerade dort machen und Polizei rufen, du, komm da mal, ich glaube, da ist, also ich dürfte nichts in dir, also nichts, also was ich an Informationen aus der Beichte kriege, darf ich nicht in irgendeiner Art und Weise weitersagen, aber auch nicht verwenden. Das dürftest du auch nicht verwenden für irgendwelche Entscheidungen, die du über Leute triffst.
Darfst du aber auch sagen, okay, das ist zu krass, da gibt es keine Vergebung als Priester oder, also darfst du die weigern, der Person zu vergeben oder?
Es gibt schon Momente, aber das, wie soll ich sagen, das ist nicht, Das ist nicht, weil der jetzt gerade irgendwas so Extremes sieht, dass ich sage, boah, da vergibt der Gott nicht, sondern da geht es eher darum, wenn jetzt zum Beispiel jemand was tut, wo eigentlich gar kein, oder du merkst, der hat gar keine Reue oder der will gar nicht sich bessern, weil zur Beichte gehört du immer dazu, der aufrichtige Wunsch, sich zu bessern. Also wenn du jetzt irgendwas da hast, was nicht gut ist und du sagst, lieber Gott, es tut mir leid, denn dass es da wirklich läutet, gehört ja auch dazu, dass du das bereust und dass du die bessern möchtest. Und wenn aber derjenige überhaupt nicht der Wunsch hat, sich zu bessern, ich sage jetzt einfach nur ein Beispiel, gell? Wenn der sagt, nein, das interessiert mich nicht, ich habe das schon berichtet, aber ich gehe jetzt danach aus dem Beichtstuhl und mache genau weiter, dann kann man sagen, ja, aber dann kann ich da leider nicht die Absolution, die Lossprechung, gell? Weil der Wunsch aber nicht da ist. Aber das hängt damit zusammen, dass man sagen könnte, ja, kann ich da jetzt nicht gehen, aber nicht damit, was die Person da hat. Da geht es eher um die Haltung von der Person, aber nicht um das, was.
Gibt es eine Sünde, die nicht von Gott oder von dir vergeben wird oder vergeben werden würde? Gibt es da etwas?
Jesus sagt selber, alle Sünden werden vergeben, außer der Sünde gegen den Heiligen Geist. Aber da geht es auch wieder darum, da geht es mehr darum, es kann dir nicht vergeben werden, wenn du dir Verzeihung nicht annimmst. Es gibt verschiedene, ich sage jetzt mal, Ausmaße der Sünde, wo denn auch der Priester zum Beispiel nicht vergehen kann. Zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein Extremfall, aber wenn jetzt jemand probiert hätte, den Papst umzubringen, dann kann ich das nicht. Also dann muss den Gottes an die nächsthöhere Instanz. Also das kann sie, dass man dann aber jemand weiterleiten muss, aber nicht. Das liegt dann nicht in meinem persönlichen Ermessen, sondern da gibt es Richtlinien. Also da ist jetzt nicht, wenn jemand zu mir kommt und irgendwas beichtet, wo ich sage, wow, das ist jetzt aber echt, da kriegst du jetzt Kopf. Also das verzeihe ich nicht. Mhm. Beziehungsweise verzeihe sowieso nie ich, sondern Gott. Ich als Simon kann sowieso keine Sünden vergehen. Ja. Sondern es kann nur Gott.
Aber es fällt ja oft einmal der Satz, wenn man selber dann mal irgendetwas Blödes macht. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber es ist gleich. Es geht darum, ich mache irgendetwas und dann sage ich, boah, für das komme ich sicher in die Hölle. Gibt es deiner Meinung nach Himmel und Hölle?
Ja, also gehört dazu auf jeden Fall. Aber so schnell, wie man das oft sieht, kommt man dann auch nicht in die Hölle. Also ich sage immer, wenn du, also da entscheidest du dich ganz bewusst dafür. Also das ist jetzt nicht, dass du irgendwas da hast, wo dann sagst, boah, für das komme ich jetzt in die Hölle. Sondern weil, wenn du um Verzeihung bittest, dann ist Gott immer der Erste, der Verzeihung gewährt. Das heißt, wenn jemand in die Hölle geht, dann aus bewusster Entscheidung. Weißt du, ich meine?
Und wie stellst du dir, oder aus deiner Sicht, wie schaut so dieses Leben nach dem Tod im Himmel oder in der Hölle aus? Wie stellst du dir das vor?
Ja, so ganz genau weiß ich auch nicht, wie ich es mir vorstellen kann, muss ich sagen. Ich glaube, irgendwie einfach, ja, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber einfach so, ich stelle es mir irgendwie auch als große Freiheit vor und auch als das vollkommene Glück. Weil ich denke mir oft auf Erden, es gibt so viel Schönes, es gibt so viele Glücksmomente und die sind schön und wichtig und die soll man auch lernen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es spürt, oder zumindest ich spüre das, aber ich glaube, das spüren wir irgendwo alle, wir sehnen uns immer nach mehr. Wir wollen eigentlich immer mehr und mehr und mehr. Und es ist, so sehr wir uns über was freuen können, aber schlussendlich, du willst eigentlich mehr. Und für mich ist der Himmel das, wo denn dieses Mehr, diese Sehnsucht gestillt wird. Weil du dann bei Gott bist. Du hast dann auch, ich sage jetzt mal, auch die Erkenntnis. Ich glaube ganz fest, dass man dann auch extrem viel verstehen wird. Im Himmel werden wir dann vieles verstehen, wo man da auf Erden denkt und wieso? Und im Himmel schaust du dann zurück und sagst, drum.
Wie erklärst du Jugendlichen oder jungen Menschen heutzutage, was für einen Mehrwert am Glauben haben kann?
Unter anderem jetzt so das Erste, was mir einfällt, ist einfach auch der große Halt im Leben. Weil das denke ich mir oft bei Jugendlichen oder man sieht so schon bei jungen Erwachsenen oder Älteren, in so teilweise so turbulenten Zeiten, wie wir sind und auch mit relativ viel, ja, teilweise auch viel Verwirrung, finde ich, wo du den Mus kennst, da gibt einfach Gott und der Glaube gibt aber diesen Halt. Oder aber auch, wenn irgendwie leidvolle Situationen sind, da hast du einen Halt im Leben. Du fallst nicht einfach in ein Loch, sondern du hast einen Halt im Leben. Und das ist jetzt so das Erste, wo ich mir denke, weil aber, und es gibt da irgendwo eine Richtung vor. Du hast auch irgendwie, du hast einen Halt, aber du hast einen Anker, du hast auch irgendwas, wo, du hast wie so ein Leuchtturm, da geht's in die Richtung. Also ich muss nicht irgendwo umeinander schwirren, sondern es geht in eine Richtung.
Hast du schon mal erlebt, dass jemand durch dich wieder zum Glauben gefunden hat?
Ja, also eigentlich schon, ja, doch, kann man glaube ich schon so sagen, ja. Nein, es ist schon auch manches Mal erleben dürfen, ja, dass jemand gesagt hat, nein, aber das, so wie du das machst, das taugt mir, oder dass man durch das auch aber zurück zu Gott gefunden hat oder auch wieder ein anderes Bild von der Kirche gekriegt hat. Also das habe ich auch schon erleben dürfen.
Aber, Entschuldigung, ja.
Nein, ich muss das immer für mich selber sagen, das, ich sehe das dann auch nie wirklich als mein Verdienst. Also ich bin ja auch nur irgendwie Werkzeug oder Kanal oder keine Ahnung, ich probiere. Mhm.
Sind deine Eltern regelmäßige Gäste bei deinen Messen oder hat sich da nichts verändert?
Ja gut, das wird ein bisschen schwierig, weil da müssten sie immer ins Tirol fahren.
Okay.
aber ja, nein, sie sind schon mehr, also sie haben da mehr einen Bezug dazu gekriegt, ja. Und zu Gott und auch zur Kirche und kommen jetzt doch eigentlich ja, relativ regelmäßig auch in die Kirche, ja.
Was sagst du zu Jugendlichen, die Kirche vielleicht auch als veraltet empfinden?
Zum Teil haben sie wahrscheinlich recht und oder sagen wir so, auf der anderen Seite haben sie wahrscheinlich recht, auf der anderen Seite nicht. Ich sage immer, die Lehre oder die Botschaft, die Jesus gebracht hat, die wird nie alt. Also die ist schon immer aktuell, vor allem auch wenn man die Bibel liest, wenn man die Heilige Schrift liest. Es gibt so viele Texte, wo vor 2000 Jahren oder noch mehr geschrieben worden sind und wo jetzt heute auch noch hochaktuell sind. Das heißt, die Botschaft, die Lehre der Kirche, das vor allem, weil es aber auf dem gründet, was Jesus gesagt hat, das wird nie alt. Mhm. Und ich bin auch davon überzeugt, das darf man auch nie verändern, weil du dann irgendwie auch den Wert verlierst. Aber natürlich kann es sein, dass man die Art und Weise der Verkündigung oder die Art und Weise, wie man das aber umbringt, das kann schon sein, dass es teilweise vielleicht veraltet ist. Jetzt ein banales Beispiel, zum Beispiel das Thema Musik. Das ist verständlich, ja, dass für viele Jugendliche jetzt, wenn man das im Gotteslob was singt, dass du denkst, boah, das spricht mir jetzt überhaupt nicht an. Mhm. Aber es gibt ja so viel modernere Kirchenmusik, wo du denkst, ja, das ist lässig. Also das ist jetzt zum Beispiel für mich so ein Punkt, wo ich mir einreden lasse, ja, stimmt, da ist sicher so für die jüngere Generation, in dem Punkt könnte man wahrscheinlich
noch ein bisschen drehen.
Ja.
Okay, jetzt ist es ja so, jeder von uns hat seinen Arbeitsplatz, genauso wie du. Und es gibt sicher bei jedem von uns Dinge, die uns am Arbeitsplatz vielleicht stören. Wo denkst du, was müsste sich vielleicht in der katholischen Kirche aus deiner Sicht dringend einmal verändern oder verbessern? Oder wo würdest du da vielleicht was ansetzen? Fällt dir da was ein?
Ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, es gibt. Also ich hätte zum Beispiel sowas wie zum Beispiel das Thema Kirchensteuer ist schon immer so ein Ding, wo ich mitkriege, dass relativ viele aus der Kirche austreten, eigentlich gar nicht so, weil sie ein Problem mit Gott oder der Kirche haben, sondern aber wegen der Kirchensteuer. Mhm. Ob man da zum Beispiel überlegt, wie man das anders machen kann, weil man muss auch dazu sagen, das gibt es eigentlich nur in den deutschsprachigen Ländern, zum Beispiel in Italien, haben sie das anders gehandhabt. Und natürlich ist der Kirchenbeitrag auch sehr hilfreich, keine Frage. Und natürlich braucht es ja noch irgendwie, ich mein, natürlich muss auch die Priester irgendwie zahlen, natürlich muss die Kirchengebäude erhalten, das muss alles irgendwie, das gehört schon zusammen. Aber ja, vielleicht ist das ein Punkt, wo man vielleicht überlegen kann, wenn man das anders macht oder.
Okay. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass Gott schweigt, dass er die mal nicht gehört hat? Und wie gehst du damit um?
Ja, so Momente hat es schon gegeben, wo das Gefühl hast, Gott schweigt oder er lässt nicht zu. Aber ich glaube, es ist immer auch. Also, ich bemühe mich dann auch immer, muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht meine, ich weiß es jetzt besser wie Gott. Weil nur weil man jetzt nicht hört, heißt nicht, dass er nicht da ist. Wie zum Beispiel, wo die Apostel mit Jesus auf dem See gewesen sind und dann bricht ein Sturm aus und Jesus schläft und sie sagen, ja, aber kümmert es dich nicht, dass wir da, und dann steht er auf und sagt, ja, aber habt ihr keinen Glauben? Also das sind so Dinge, Jesus ist da, auch wenn du das Gefühl hast, er schläft. Und es ist schon immer, wie soll ich sagen, selbst wenn Gott jetzt mal schweigt, ist es immer für was Besseres. Es gibt zum Beispiel, das fällt mir immer wieder ein, es gibt in verschiedenen Wallfahrtsorten oder gerade in Marienheiligtümern gibt es oft diese Tafeln, ex voto, das sind so Gebetserhörungen, wo man dann, oder teilweise hängen sie Krücken auf, wo sie geheilt worden sind. Und da gibt es in einem, das ist mir irgendwie so hängen geblieben, da ist eine Tafel gehängt, Maria, ich danke dir, dass du mich 15 Jahre lang nicht erhört hast, weil dadurch habe ich das Beten gelernt. Mhm. Also das sind so Sachen, an das muss ich auch immer wieder denken.
Ja.
Es hat alles schlussendlich seinen Sinn. Und auch die Geduld muss wahrscheinlich auch geübt werden. Ja. Auch wenn man das immer gern gleich hätte. Ich bin auch so, aber...
Was war denn so in deiner gesamten Laufzeit dein schönster Moment als Pater? Erinnerst du dich da an etwas Bestimmtes?
Also ja, ich meine, natürlich beginnend muss ich sagen mit der Priesterweihe an sich, weil das ist natürlich ja der große Tag. Das ist wie die Hochzeit zum Beispiel. Das ist natürlich der große Tag. Die Priesterweihe, das ist schon ein sehr schöner, feierlicher und auch berührender Moment. Sonst gibt's ja schon immer wieder echt schöne Momente, gerade auch natürlich über Hochzeit oder Feierlichkeiten, aber ich muss sagen, auch in so kleineren Dinge, wo du siehst, was ich immer so schön finde, ist schon, wenn du jetzt merkst, wie Gott jetzt einen Menschen berührt oder wie Gott jetzt da jetzt gerade wirkt, wo du wirklich spürst, da passiert gerade was, die Gottesbeziehung wird gerade vertieft oder
Ja. Hast du schon jemanden beerdigt, den du ganz gut kennt hast, der da sehr nahe gestanden ist?
Ja, das ist sogar meine allererste Beerdigung gewesen, mein Opa.
Okay.
Das ist letztes Jahr im Dezember gewesen.
War das dein schwerster Abschied, den begleiten müssen hast?
Ja, oder eigentlich schon, ja. Also sagen wir mal so, es war sicher bisher die schwersten Beerdigungen, weil es die halt persönlich trifft. Es ist ja auch zum Beispiel auch in einer unserer Pfarreien schon ein junges Mädle mit 11 Jahren verunglückt. Das ist auch, und die haben wir natürlich auch gut kennt, das ist schon Ministrantin gewesen, das ist auch sehr, also das geht einem schon sehr nah, so Beerdigungen und...
Ja, das glaube ich. Fahrst du Auto?
Ja, sehr viel.
Schimpfst du da ab und zu mal während dem Autofahren? Rutscht da mal ein Schimpfwort raus?
Ja, kann schon passieren, ja.
Was ist denn? Fühlst du dich denn gleich schlecht? Oder ist das jetzt nicht so, dass du gleich denkst, oh mein Gott, das, jetzt habe ich was Verbotenes da oder was Schlimmes da. Wie gehst du mit so Zeug um? Ich meine, wie gesagt, du bist Mann, du bist menschlich. Ja, wie gehst du mit so einer Situation um? Wenn vielleicht auch mal blöde Gedanken hast, fühlst du dich denn einfach gleich schlecht, oder?
Na, ich glaube, also ich finde, da muss man irgendwie eine gewisse Nüchternheit haben, weil ich glaube, man muss unterscheiden zwischen sich schlecht fühlen und dass es einem leid tut. Weißt du, wie ich meine? Natürlich, wenn jetzt ein Schimpfwort rausrutscht oder wenn du was tust, wo du weißt, wow, das ist jetzt nicht gut gewesen, das tut, natürlich tut es dir leid. Mir tut es schon leid.
Ja.
Und man fühlt sich, ja, vielleicht irgendwo auch schlecht, aber jetzt nicht so, wie soll ich sagen, jetzt nicht so, dass du dann gleich denkst, boah, jetzt guck gleich ein Blitz vom Himmel und jetzt bin ich gestraft.
Also du musst nicht gleich direkt Bertha und um Vergebung bitten, das machst du jetzt nicht, oder doch?
Genau, es kann schon sein, dass ich sage, ja, ja, Jesus, verzeih mir.
Mhm.
Aber ich glaube, das Ängstliche ist sicher auch nicht das, was Gott möchte, weil
aha,
er ist, also dieses Bild vom strafenden Gott, das hat ja eigentlich Jesus selbst schon probiert, so muss der Köpf rausbringen. Also ich glaube, von dem muss man irgendwo wegkommen.
Ja, weil du jetzt gerade vorhin das Wort nüchtern gesagt hast, dürfen die ja Alkohol trinken oder ist das so ein absolutes No-Go?
Nein, wir dürfen schon. Aha.
Nur die halt nicht betrinken, oder wir?
Genau, aha. Also halt mit Maß.
Maß und Ziel. Okay. Was würdest du jetzt einem Menschen sagen, der vielleicht gerade zulos hat und mit dem Gedanken spielt, aus der Kirche aus zum Treter?
Überlegst du nochmal.
Was hast du da für gute Argumente pro Kirche?
Nein, ich glaube, man muss sich da, ja, wie ich davor eigentlich schon mal gesehen habe, ich glaube, wir dürfen uns nicht immer nur auf das Negative fixieren, weil natürlich, ich verstand das schon, man kriegt von den Medien kriegst ja auch nichts anderes mit, als wie das Negative von der Kirche. Also das Positive, das musst du in den Medien, das musst du richtig suchen, was man über Kirche hat. Und natürlich hörst du dann die Skandale, natürlich hörst du dieses und jenes über die Priester und dann mit Geld und was nicht was alles, aber in dem ganzen negativen Dschungel, sage ich jetzt mal, muss man sich, glaube ich, schon bemühen, zumindest zum Suchen und schauen, gibt es da was Gutes? Und das gibt es auf alle Fälle, ist meine persönliche Meinung. Aber auch da das irgendwie, ja, ehrlich zum Betrachten oder vielleicht auch aufwägen. Gut, es gibt das und das Schlechtes, es gibt aber auch das und das Gutes. Was ist mir wichtig? Oder ja, einfach so. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht nur das Schlechte sieht, sondern dass man sich auch bemüht, das Gute zu sehen. Weil, auch wenn du jetzt an die Priester denkst, natürlich gibt es leider viele, die haben jetzt vielleicht einen Fehler gemacht, kleiner oder größer.
Ja, ja.
Aber es gibt auch andere, die wirken sehr, sehr segensreich. Oder halt, es gibt ja immer solche und solche.
Ja.
Das gibt es überall.
Ja.
Du kannst jetzt auch nicht sagen, wenn ein Ehemann ein Missbrauchstäter ist oder Fremdgott, dann sind auch nicht alle Ehemänner auf der ganzen Welt so.
Nein.
Also ich glaube, da muss man einfach das, glaube ich, im Hinterkopf haben. Natürlich, wenn jemand trotz allem sagt, nein, ich möchte austreten und das ist jetzt einfach so, ja, dann tut es mir leid, aber das respektiere ich natürlich.
Ja, klar.
Aber ja, vielleicht überlegst du nochmal, schau, was es so Schönes und Gutes gibt. Vielleicht auch über die Landesgrenzen hinaus.
Hast du jemals gedacht, wenn ich jetzt kein Pater geworden wäre, was wäre ich denn sonst heute? Oder?
Ja, ich habe es mir schon öfter überlegt oder habe so nachgedacht, aber ich habe irgendwie, weiß nicht, was ich da hätte. Vielleicht schon irgendwas mit Leuten, aber ich wüsste jetzt nicht genau.
Hast du kein besonderes Talent, wo gesagt hätte, dort in die Richtung hätte ich mich jetzt gesehen, ich bin besonders kreativ oder ich kann handwerklich was schaffen. Also da gibt es jetzt nicht, wo du sagst, in die Richtung hätte es mir noch zuhören können.
Nein, jetzt eigentlich nicht.
Nicht. Und gibt es auch Momente, in denen du einfach nur Simon bist und nicht Pater Simon oder bist du durchgängig Pater Simon?
Wie manche.
Ja, ich weiß nicht. So, du bist für mich jetzt, wenn ich dich so sehe, schon irgendwie so eine Respektsperson. Also es ist was ganz anderes, ob ich jetzt mit dir da sitze. Es fühlt sich auch ganz anders an, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wie wenn jetzt ein Mensch da ist, der mir jetzt über seinen Beruf, keine Ahnung, als Friseur erzählt. Aber wenn jetzt ich als Kollege zu dir komme oder Kollegin und einen Rat von dir als Simon brauche, kriege ich den? Oder ist das immer mit Gott, also kannst du überhaupt neutral sein, sagen wir mal so?
Ja, das hoffe ich schon, dass ich das kann, ja.
Also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, weil wenn sich jetzt wirklich ein Kollege bei dir ausschütten will, wahrscheinlich bist du dann nicht der Falsche. Wenn er sagt, oh, ich bin verheiratet, ich habe mich in eine andere Frau verliebt. Gut, du wirst immer sagen, hör zu, wahrscheinlich, oder? Gott würde das so und so wählen, oder? Wahrscheinlich würdest du eher weniger sagen, ja, hör auf die Herz. Halt, verstehst du mich, auf was ich aussehen
will? Ja, ich
verstehe
schon was.
Ob du da irgendwie diesen Switch findest, ich glaube, egal wie ich es drehe und wende, ich krieg's nicht auf den Punkt, auf den ich es bringen möchte.
Nein, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Also, doch, also ich hoffe schon, dass ich auch so einer bin, zu dem man auch das Vertrauen hat, dass man auch einfach alles sagen kann, wie man es so gerade auf dem Herzen hat.
Mhm.
Natürlich ist irgendwie Gottes Priester sein und auch drum, ich sage aber nochmal, darum ist für mich auch kein Beruf oder Job, wo man irgendwie ein und ausstempelt, sondern das bist immer. Also du bist immer Priester und natürlich auch die Gottesbeziehung ist immer da und natürlich hast du im Hinterkopf auch, ich sage jetzt, gerade wenn es um moralische Themen geht, was auch die Lehre wäre und so, aber ich hoffe auf der anderen Seite trotzdem, dass aber die Leute wirklich mit allem, was sie haben, sich auch trauen zu mir kommen. Also das möchte ich nie sein. Und also ich glaube, das bin jetzt auch nicht jemand, wo, wenn jetzt jemand kommt und das jetzt vielleicht nicht gerade so ideal ist, was der gerade sagt, dass ich dann gleich mit dem Hammer draufhaue und sage, ja, aber du weißt ganz genau, dass das die Kirche anders lehrt.
Ja, ja.
Also das hoffe ich, also das bin ich jetzt auch eigentlich nicht.
Ja,
sondern wirklich, dass ja, einfach mal zulos. Einfach das um das bemühe ich mich schon auch und ich hoffe und glaube schon, dass ich es so schaffe, dass ja, in erster Linie vielleicht einfach mal still sein, einfach mal zulassen und ja, auch probiere den Menschen zum Verstehen, probiere zum die Situation verstehen und dann auch probiere zum Helfen. Aber nie, das möchte ich eigentlich, ehrlich gesagt, nie sein, so belehrend. Das möchte ich nie sein. Ich hoffe, das bin ich nicht. Und das, weil das möchte ich nie sein, weil ich glaube, das braucht schlussendlich niemand. Natürlich, wenn man Rat will, wenn man sagt, du, wie ist denn das und so, natürlich, den kann man sagen, aber ich möchte nie der Belehrende sein von oben ab und sagen, nein, aber das, du lernst falsch. Und natürlich gibt es Richtlinien, aber ich glaube, in erster Linie brauchen die Leute auch einen Mensch und dann kann man sich gemeinsam auf den Werk. Und dann wichtig ist auch, finde ich, dass weil die Lehre der Kirche, oder begonnen bei den 10 Geboten Gottes, das hat schon seinen Sinn, aber das darfst du, finde ich, oder das muss man irgendwie auch verstehen. Das kann nicht einfach nur was Übergestülptes sein, sondern das muss man verstehen. Und ich glaube so, in die Richtung, wenn jetzt wirklich jemand kommt und der halt, keine Ahnung, in einem kompletten Desaster lebt, sage ich jetzt mal, dann möchte ich aber, wie gesagt, nie der sein, der gleich mal das Buch rausholt und sagt, du, laut Seite 35 ist das aber nicht richtig, sondern einfach mal auch als Mensch zuhören und dann, wenn der das auch überhaupt will, dass man ja halt probiert zum Helfen und aber nicht gleich belehren, sondern sich vielleicht da gemeinsam auf die Reise begibt.
Abschließend noch die Frage, jetzt haben wir sehr viel geredet, ich hätte noch viel, viel mehr Fragen, aber ich glaube, das sprengt noch der Rahmen. Abschließend noch, deine Meinung, wie viel Kirche braucht ein Mensch und wann ist es zu viel?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Also mit Kirche meinst du jetzt wie Gott oder in die Kirche gehen oder...
Ich finde, also ich meine jetzt schon generell, oder, sich auch an Gott festheben, wenn man sich, keine Ahnung, vielleicht nur noch, wenn sich nur noch alles um Gott dreht, man vielleicht, oder, sich ertappt, mehrmals täglich nur noch zu Gott redet oder so, sein ganzer Fokus auf das verlegt. Wo fängt es denn vielleicht einmal an, zu viel zu werden oder gibt es das gar nicht in deinen Augen, zu viel?
Sagen wir mal so, ich glaube, wenn die Beziehung zu Gott, wenn das authentisch ist, wenn es richtig gelebt wird, gibt es wahrscheinlich kein zu viel. Mhm. Zu viel wird es denn, und ja, das kriege ich natürlich auch ab und zu mit, zu viel wird es denn, wenn man sich von der Leute so im Allgemeinen entfernt, wenn man irgendwie komisch wird, dann geht es für mich in eine Extreme, aber da kann Gott denn nichts dafür, da kann auch die Kirche nichts dafür, sondern das ist vielleicht auch so was Persönliches, weil es geht schon immer, das gehört immer zusammen, also das sagt auch Jesus selbst, die Gottesliebe und die Nächstenliebe, das gehört zusammen. Der heilige Johannes schrieb in seinem Brief, wer sagt, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, ist ein Lügner. Also das gehört immer zusammen. Das Maß meiner Gottesliebe misst sich irgendwo auch an dem Maß meiner Nächstenliebe. Drum, das ist für mich teilweise so ein Punkt, wo wenn man sich dann vielleicht ganz druckt. Natürlich, das gibt's auch. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Eremiten, die haben sich ganz zurückgezogen und haben nur für sich gelebt. Aber die sind trotzdem immer, die haben ja immer ein offenes Ohr gehabt. Zu denen sind die Leute, haben um Rat gefragt oder die haben nie irgendwie die Leute abgewiesen. Weißt du, wie ich meine? Und natürlich gibt's, wenn man jetzt gerade auf dem Glaubensweg ist, ja, mit dem einen oder anderen hast du vielleicht nur mal so viel zum tun. Das gibt's schon. Aber so das Grundsätzliche, dass man sich irgendwie so von der Leute entfernt oder dass man komisch wird, dann, ja, ist es, glaube ich, irgendwo, dann muss man sich, glaube ich, klar hinterfragen. Aber wie gesagt, da kann den Gott nichts dafür, da kann nur die Kirche nichts dafür, sondern das ist vielleicht, ja, drum sage ich, wenn das authentisch gelebt wird, wenn das richtig gelebt wird, gibt es wahrscheinlich kein zu viel, weil, aber gerade auch in Bezug auf die Mitmenschen, je mehr ich Gott liebe, desto mehr liebe ich eigentlich den auch, oder sollte ich eigentlich auch die Mitmenschen lieben.
Mhm. Und wie kann man sich dein Zuhause vorstellen? Es steht überall an jeder Wand, hängt dort ein Kreuz, hast du ein Altar oder sowas aufgebaut? Wie schaut da dein Zuhause? Hast du das schon so ausgerichtet? Auch?
Ja, also gut, ich wohne ja im Tirol, da wohne ich im Pfarrhaus. Mhm. Aber dort ist jetzt zum Beispiel, wenn ich an mein Zimmer denke, ja, natürlich hängt der Kreuz, natürlich steht eine Statue von der Gottesmutter drin, aber jetzt nicht, also halt.
Aber wohnen alle in einem Pfarrhaus oder wie? Hat keiner eine Wohnung oder ein Haus oder sowas?
Gibt's schon, ja. Aber normalerweise wohnst du jetzt als Pfarrer in einem Pfarrhaus. Okay. Es gibt schon auch, jetzt gerade zum Beispiel bei ältere Priester, die noch mithelfen, haben jetzt in der Diözese in Innsbruck haben auch einige, die wohnen dann selber in der Wohnung und helfen noch mit.
Darf man, oder? Oder soll man nicht?
Doch, nein, natürlich. Ja, also es gibt schon auch ein Pensionsalter, aber oft wird man eigentlich auch darum gebeten, ob man nicht noch, solange es halt gesundheitlich und alles möglich ist, dass man...
Weil du greifbarer bist dort, oder wie? Einfach, weil man schneller am Ort des Geschehens ist, oder woher kommt denn das? Also das, weil du siehst, du hast ja da Zimmer, oder? Reicht dir das? Darfst du oder darfst du auch keinen Besitz haben, oder wie schaut denn das aus?
Doch, grundsätzlich schon. Doch, natürlich, okay. darfst du einen Besitz haben. Ja, also so wie jetzt wir wohnen zum Beispiel, wir sind zu zweit. Aha. Und das ist im Prinzip, ja, es ist ein großes Haus, aber es ist schlussendlich das, was wir verwenden, ist wie eine Wohnung, könnte man sagen. Es hat jeder seinen eigenen Bereich mit eigenem Zimmer und Bad. Und dann gibt es aber auch eine gemeinsame Küche, es gibt eine gemeinsame Stube. Es gibt, also,
wird euch das gestellt wie so eine Betriebswohnung oder wie?
Genau.
Aha, okay. Sehr schon, habe ich auch nicht gewusst. Super, lieber Simon, jetzt haben wir dein Leben als Pater, glaube ich, bis ins Detail analysiert. Aber es hat auch ein Leben davor gegeben, und zwar als Teenager. Du bist in der Nützger aufgewachsen, so ziemlich, oder? Ohne Nützger, oder wann bist du auf die Welt gekommen?
93.
93. Okay, dann war da nicht mehr so viel bei der Nützger mit dabei, aber mich hat noch interessiert, wo bist du denn da so früher fortgegangen in die Clubs bei uns im Ländle? Was war da so deine Stammbeiz als Teenie?
Also... Ja, angefangen hat es eigentlich, Also gut, natürlich das Typische, die blaue Sau.
Ja, da war jeder, da war aber jeder.
Das ist so das Typische, wenn die wie hat es gekostet, Lusch noch die...
Villa Wahnsinn.
Ja, genau, ja. Die Villa. Und dann natürlich, wo man kälter war, sind wir dann schon ins A14, ich weiß gar nicht, wie das jetzt mittlerweile heißt.
Das gibt es gar nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, dort ist, es gibt generell so Diskos und so, die überleben gar nicht mehr bei uns, ja. Ich weiß nicht. Früher hat es ja alles Mögliche gegeben, Enjoy, genau, den K-Shake.
Ja, genau.
Ja, also bis ins Montag von Limor, das habe ich sogar noch damals kennt. Stopp. Aber von dem ist einfach nichts mehr übrig.
Echt? Ja, dann bin ja. Ich in vielen Diskos gewesen, wo es heute wahrscheinlich umgeht.
Genau.
Mit Nachtschicht so und so.
Ja, stimmt. Nachtschicht haben sie zwar jetzt wieder probiert, aber ich glaube, es läuft nicht so gut. Hast du denn noch so Poster an der Wand gehabt? Das war eigentlich so in den 90er schon auch noch gang und gäbe, dass man von seinem Idol ein Poster an der Wand geklatscht hat? Oder hat sowas
Nein,
für die?
Bin ich eigentlich nie so der Typ gewesen. Ich habe noch nie, keine Ahnung, die absolute Lieblingsband gehabt oder den Lieblingskünstler. Also ich bin da eigentlich nie so.
Okay, also war schon nie wirklich auf so einem Konzert damals noch?
Nein, das, also, das hat mich nie so.
Hat er nicht gereizt. Und ich meine, verliebt bist du ja schon mal gewesen, wenn du sagst, du hast ja schon mal, glaube ich, eine Freundin gehabt. Was war denn so, so ein Song, den er gern zusammen gelost hat oder ein Liebeskummer-Hit, der noch, wenn es auseinandergegangen ist?
Oh.
Ich sehe schon, mit Musik hast du nicht viel am Hut. Wo habt ihr euch denn so kennengelernt? Wo hat man sich denn früher getroffen und kennengelernt und verknallt?
War ganz unterschiedlich. Entweder, keine Ahnung, bei einem Kollegen irgendwie auf einem Fest oder oben im Vorgang mal. Oder natürlich auch über entweder Beruf oder Schule oder verschiedene Freundeskreis und der kennt den.
Und hast du ein Handy gehabt? Was war dein erste Handy? Erinnerst du dich da noch?
Ja, das erste ist schon so ein Tastenhandy gewesen, so ein Nokia. Und dann kann ich mich aber erinnern, noch, das weiß ich noch ganz genau, an das erste iPhone.
Oh, hast du gehabt?
Ja, das 3er ist es, glaube ich, und dann das 3S und so. Ja, das.
Ja, wie lange waren auch so Blackberry,
ja, genau,
die Kosten. Die haben das Coole an der war, du konntest mit zwei Fingern so tippen, weil also die haben die ganze Tastatur, wie wir es jetzt auf dem PC haben sie schon quasi ausgeschrieben gehabt. Und dann hast du können so mit einzelnen Tasten und so hast du immer fünfmal draufdrucken müssen, wenn du einen bestimmten Buchstabe wolltest.
Stimmt, ja.
Das war gut. Und so Ferienjobs hast du auch gemacht, Ferialjobs als Jugendlicher?
Ja, eigentlich nur. Und einmal, weil dann aber bin ich in der Lehre gewesen und in der Lehre machst du den Koffeiraljobs mehr. In der Gärtnerei bin ich gewesen, Gärtnerei Brunner mal. Das ist mein Götte, der Reinhard Brunner.
Aha, das, was hast du dort machen müssen? Ein bisschen Blumengüsse.
Ja, also, und, nein, ich bin schon auch mit auf irgendwelche Baustellen, aber natürlich darfst du jetzt nicht so viel, also halt, keine Ahnung, Rindermulch.
Aber war nicht so dies, der grüne Daumen hast du nicht so gehabt.
Nein, also das, sowas hätte man, glaube ich, jetzt nicht vorstellen können als Beruf. Nein.
Okay.
Wobei es sehr schön ist, aber...
Ich schaffe es, einen Kaktus zu ertränken. Also bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Okay, Simon, ich habe lange überlegt, was könnte ich mit dir für ein lustiges Quiz machen. Jeder stellt sich nämlich einem kreativen Quiz und... Gott sei Dank habe ich nichts mit Musik gemacht, das wäre komplett in die Dose gegangen. Deshalb, wenn man denkt, wir machen Bibelvers oder Songtext. Also, du kriegst jetzt von mir Zitate oder halt Zielat, Vorgläser und siehst mir dann, ob das aus der Bibel ist oder ob das etwas ist, was jemand gesungen hat. Muss man natürlich nicht sagen, wer es gesungen hat, aber...
Ihr seid doch was mit Lieder zum
Teil. Ja, stimmt eigentlich. Stimmt. Okay, ich bin gespannt. Das erste ist... Ich bin bei dir, auch wenn du denkst, du bist allein.
Ja, es gibt schon so ein ähnlicher Satz so in der Bibel, im Alten Testament.
Sag nur, du kannst sie auswendig.
Nein, auswendig nicht. Okay. Aber ich glaube so, die Formulierung ist glaube trotzdem aus einem Liedtext.
Tatsächlich ist es ein Songtext. Und zwar von Nena Wundergeschehen, der zählt sie das oder singt sie das. Nummer 2. Wenn du fällst, fange ich dich auf. Wenn du mich brauchst, bin ich da. Bibelvers oder Songtext?
Ja, ob es jetzt genau die Frage, also ich weiß, es gibt auch da einen Psalm, der geht in die Richtung. Ob es jetzt genau der Wortlaut ist, weiß ich nicht, aber ich sage es jetzt trotzdem im Bibelvers.
Nein. Nicht? Nein. Es ist Whitney Houston und zwar mit dem Lied I Will Always Love You. Also halt natürlich von Englisch auf Deutsch übersetzt, oder? Nein. Aber okay, dann sind wir bei Nummer 3. Ich rufe zu dir aus der Tiefe meines Herzens.
Das ist ein Bibelvers.
Brutal, ja. Und zwar, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, korrigier mich, da steht einfach Psalm 130,1 oder ja, 130 aha. Strich. Und richtig, also aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir.
Genau.
Herr habe ich natürlich weggelaufen, weil sonst wäre es eindeutig gewesen. Den haben wir, ich habe geweint in der Dunkelheit, doch der Tag kam zurück.
Ah, der geht so. Ja, nein, ich probiere es jetzt. Also ich weiß, da gibt es aber, ich glaube, das ist ja schon von einem Psalm.
Mm-mm.
Aber es gibt so ganz ähnliche.
Das ist Bonnie Tyler mit Total Eclipse of the Heart.
die haben das wahrscheinlich alles von der Bibel.
Wahrscheinlich, haben sie es dort abkapselt. Und der letzte, die Nacht ist finster, doch der Morgen bringt das Licht.
Ja, ich probiere es nochmal, Bibelvers.
Das ist ein Bibelvers, Psalm 30,6 ja, oder genau. Beistrich 6. Ja. Aber es ist witzig, gell? Ist gar nicht so einfach.
Naja.
Aber trotzdem, hast du ein gutes Gespür, Kid. Super. Simon, wir nähern uns dem großen Finale hier im 80er, 90er Megamix und zwar mit unserem legendären 80s, 90s World Rap. Du kriegst jetzt spannende Begriffe von früher serviert und ich bin gespannt, was dir als erstes dazu einfällt. VHS-Rekorder.
Ja, kann mich erinnern. An Filmabend oder ja, einfach generell die Zeit, wo man ja, im Regal die fette Schinken von der VHS-Kassette kann.
Wie wir immer auf Rekord gedruckt haben, wenn irgendwas Cooles gekommen
ja,
ist.
Ja, genau.
Und dann hast du die ganze Werbung mit aufzeichnet. Also, ja. Aber solche Kassette hast du keine mehr daheim.
Nein.
Alles weg. Okay. Kelly Family.
Ui. Ja, also kennen tue ich sie natürlich, aber ich weiß nicht, die haben immer so, die sind mir nie so sympathisch
gewesen. Die lange Haare oder wann war
ich
es lärger?
Nein, nicht so generell. Ich glaub, darum habe ich mich, glaube ich, nie so richtig mit einer befasst.
Okay. Die Sendung mit der Maus.
Ui, ja. Habe ich auch noch geschaut, ja. Aber ich könnte es gerne genau sagen, was... Aber gefallen hat sie mir, das weiß ich noch, ja.
Was hast du so als Kindersendungen früher gefeiert?
Was haben wir nicht geschaut? Ja gut, damals hat es noch die Teletubbies gern, gell? Und dann die...
Glücksbärchen habe ich immer brutal gern mögen. Tom und Jerry.
Tom und Jerry, ja, das haben
das
wir auch
war immer. Oder was auch immer sehr cool war, Vicky. Vicky und die starken Männer.
Ja genau, das habe ich auch gern gehabt. Oder der eine, wie heißt der mit dem... Der Woody Woodpecker hat es ja auch gehört.
Ja, stimmt. Die Looney Tunes,
ja, genau,
so, oder?
Genau.
Von Bugs Bunny und so
ja,
weiter.
Stimmt, ja, stimmt. Okay, ja.
Okay, aber hast du Fernsehshow dürfen oder war das eher so gange zu sein Kind, lieber Spiele der Natur?
Ja, schon. Also es war so ausgewogen, sage ich jetzt mal. Also schon, wir haben schon Fernsehshow dürfen, aber natürlich hat es Mama auch lieber gehabt, wenn wir spielen oder draußen sind, dass wir vom Fernseher
hocken. Ja. Latzhosen.
Oh ja, haben die letzte noch im Fasching einmal angehört.
Also als Kind hast du gar nicht gedreht?
Wahrscheinlich schon, aber was jetzt ehrlich gesagt noch auswendig. Aber ich weiß, dass ich danach, ja gut, vielleicht einmal, genau in der Lehre, dort haben wir auch im ersten Lehrjahr haben wir so Latzhosen gehabt, das kann ich mich erinnern. Und dann danach habe ich mal im Fasching sind wir als Super Mario und Luigi gegangen.
Ja. Das ist cool. Wie heißt eigentlich deine Arbeitsbekleidung jetzt in der Kirche? Wie nennt man das? Kutte? Oder wie sagt man da richtig dazu?
Also manches, das, was ich jetzt da habe oder was man denn bei der Mers dreht zum Beispiel?
Beides.
Also das, was ich jetzt, das nennt man Priesterhemd und das, das Wiese da heißt Collar.
Was, für was ist das Wiese da?
Im Prinzip ist es einfach das Kennzeichen als Priester.
Aha.
Also es kommt ja noch von ganz früh, es gibt ja auch den Talar oder die Soutane, das lange Schwarze, da hat es auch immer. Das ist einfach das hat sich auch verändert mit der Zeit, aber das ist eigentlich das Erkennungssymbol, dass man Priester ist.
Und das musst du immer tragen, auch privat?
Also eigentlich ja, also natürlich, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn ich mit der Familie auf dem See gehe, aufs Boot, gehe jetzt nicht so.
Ja.
So ist es schon eigentlich auch, ja.
Also wenn du mal in den Spar-Einkaufen gehst oder so, ja, so sieht man die so?
Ja, doch. Nein, das schon. Also das trage ich nicht nur in der Kirche, sondern nur im Alltag trage ich es.
Okay. Und das bei der Messe, also wenn angezogen bist für die Messen?
Genau, also da zieht man dann das, also das, was man drunter anzieht, oder da jetzt drüber, das die erste Schicht nennt man Albe, das ist das Weiße. Und dann kommt die Stola, das ist das, also, wie so, ja, so ein
Schal.
Schal, könnte man sagen. Ja. Und dann kommt das Messkleid oder Messgewand, das man dann noch drüber.
Und kriegst du das gestellt oder musst du dir das selber kaufen?
Nein, normalerweise ist das gestellt. Das hat normalerweise jede Pfarre hat so, da gibt es ja die verschiedenen liturgischen Farben und da hat normalerweise jede Pfarre das, was man halt so braucht.
Okay, also, spannend. Dann haben wir noch das letzte Wort vom World Rap. Dein Erstkommunionsgeschenk, was war das?
Boah.
Weißt du das noch?
Weiß ich noch.
Nee, das weißt du nicht.
Nee?
Wir sind wahrscheinlich nur zur Erstkommunion gegangen, weil es so gute Geschenke gell, hat damals als Kind.
Ja, ich weiß nicht. Ich kann mich erinnern an die Krone. Ich weiß nicht, ob man das nur zu höchst macht. Da haben wir so eine Krone gekriegt. An das kann ich mich erinnern. Mhm. Ich kann und zwei Fotos haben jetzt noch im Kopf.
Was, ja.
Aber jetzt Geschenk... Wisst ihr jetzt nicht, was
also wir sind in Europapark gefahren, als Ausflugsgeschenk sogar denn noch. Also so etwas in die Richtung hast du nicht mal.
Ja, mal. Also das habe ich schon gemacht, aber ich könnte es nicht sagen, ob es das Geschenk ist. Aber so Zeug haben wir schon gemacht, Europapark oder Ravensburger Spiele.
Ja, genau, genau. Ja, super. Simon, ich hätte echt noch brutal viele Fragen gehabt, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe die jetzt da... genug gelöchert. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du Zeit gefunden hast überhaupt und auch Interesse gehabt hast, bei mir Gast zum See. Und ja, großes Dankeschön für das. Es war wirklich spannend und sehr interessant. Ich werde da sehr viel für mich mitnehmen. Und du hast jetzt als mein Ehrengast natürlich auch die Ehre, dir einen Song abschließend zu wünschen. Und ich bin sehr gespannt, weil du mit Musik nicht so viel am Hut hast, was das bei dir sein wird.
Ja, ich habe jetzt noch ChatGPT gefragt. Was also. Das Spaß.
Du hast so deine Messnotes geschrieben, ChatGPT. Bitte. Heute traurig, morgen ein bisschen lustiger. Ja.
Nein, also danke auch nochmal, dass ich da sein dürfe.
Gerne.
Es hat Spaß gemacht.
Ja.
Und abschließend hätte ich mir jetzt noch das Lied für Oasis Wonderwall wünschen.
Ah doch, so ein bisschen hardrockiger. Und kannst du mich jetzt auch segnen? Oder
ja, klar.
Wie geht es? Wie machen wir das?
Na, ich kann jetzt aber die und auch alle Zuhörer natürlich können wir gerne segnen, ja?
Machen wir das noch schnell. Aha. Okay.
So beginnen wir. Lieber Gott, bitten dich, segne jetzt alle Menschen, segne die Sandra, segne alle Zuhörer, segne auch alle Familien, segne besonders all jene, die vielleicht ein Leiden zu tragen haben, segne alle, denen es nicht so gut geht, damit sie immer und überall deinen Schutz, deinen Segen und vor allem aber deine Liebe spüren und erfahren dürfen. Und so segne dich, liebe Sandra, segne alle Zuhörer und alle Familien und Angehörigen auf die mächtige Fürsprache der Gottesmutter, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Okay. Dankeschön. Und jetzt für dich, lieber Simon, und fürs ganze Ländle und dass die Oasis-Brüder sich hoffentlich auch wieder mal besser verstehen in Zukunft. Wonderwall hier im 80er, 90er Megamix. Danke.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Unsere Vorarlberger der Woche. Spannende Gäste aus dem Ländle. Jede Woche bei uns im 80er, 90er Megamix. Jetzt neu auf DAB+.